Marco,
Ja, lief.
zahlst du zu viel für Strom und Gas?
Definitiv.
Ja, dann muss ich jetzt sagen, Achtung, Werbung und dich auf etwas aufmerksam machen. Und zwar Wechselpilot, okay? Wechselpilot sorgt nämlich dafür, dass dir immer der beste Tarif rausgesucht wird. Du kennst es so häufig, du hast da einfach schon so einen Dauerauftrag und ziehst einfach deine Überweisungen durch, aber checkst eigentlich gar nicht, wie viel teurer alles wird und dass du eventuell noch ordentlich etwas sparen könntest. Und Wechselpilot hat einen Tarifrechner und der schlägt dir für deinen Wohnort gleich drei günstigere Tarife vor. Entweder den Preissieger, falls es dich wirklich interessiert, einfach nur günstiger zu sein, die Expertenempfehlung, falls du halt wirklich auf Experten hören möchtest, oder die Öko-Alternative. Je nachdem kannst du dann halt ordentlich noch was sparen.
Und zwar, ihr könnt ja gerade bei Strom einmal im Jahr wechseln und fast alle von uns sind ja zu faul dafür. Deswegen könnt ihr euch bei Wechselpilot zum Beispiel anmelden auf der Webseite und Wechselpilot wechselt automatisch für euch dahin. Und zwar ohne, dass ihr dafür mehr zahlen müsst. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr schlägt euch Wechselpilot wieder drei bessere Tarife vor und ihr könnt schon wieder wechseln. Das ist alles sehr einfach. Schaut es euch an unter dem Link, den wir in den Shownotes haben, www.wechselpilot.com/nerd-kultur. Und mit unserem Code NERD20 kriegt ihr sogar 20 Euro Cashback direkt zurück.
Link dazu in den Shownotes und damit Werbung Ende. Marco,
Ja, Yves.
ich bin zurück. Ich bin zurück. Ich glaube, zwei Ausgaben Nerd und Kultur gab es jetzt ohne mich. Ich war im, und normalerweise sagt man das nicht über sich selbst, aber ich würde sagen, im wohlverdienten Urlaub, weil ich hatte 2 Jahre keinen Urlaub. Und gegen Ende, also die gegen Ende vom Juni war ich schon eine halb. Ich sah aus wie bei The Walking Dead. Das ist einfach so. Also, ich will nicht sagen, ich sah aus wie Rick. Ich sah aus wie einer dieser Wesen, die er kaputt haut. Und da ging einfach gar nichts mehr. Und deswegen bin ich krass froh, ein bisschen Energie getankt zu haben, ein bisschen Sonne getankt zu haben für meine Verhältnisse. Ich hatte tatsächlich mal Farbe und ich rede nicht davon, dass ich rot war. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Farbe. Und es ist wirklich schön, hier zurück zu sein. Das erinnert mich daran, jetzt geht's wieder richtig los. Ich freue mich. Ich sehe dich sogar, Stand heute, wir nehmen das auf am 1.8. Ich sehe dich sogar morgen in deiner Heimatstadt München.
Nicht Heimatstadt,
Ja, okay, aber
mein Wohnort.
in deinem Wohnort. Ja.
Heimatstadt, und jetzt bin ich kein Bayer. Ich bin doch Pelzer, wie wir alle wissen.
War das hessisch oder was war das?
Es klingt hessisch, es war eigentlich pfälzisch, aber leicht vorderpfälzisch, deswegen sehr nah an hessisch. Ich bin aber gar nicht aus der Vorderpfalz, ich bin eigentlich aus dem Westrich. Das heißt, ich bin sehr nah am Saarland geboren und deswegen reden wir in Wirklichkeit saarländisch, wir würden es nur nicht zugeben.
Aber kannst du das richtig?
Ja, natürlich kann ich das.
Sag mal was.
Ich kann doch nur so reden, wenn du willst. Also, wenn du willst, rede ich den ganzen Podcast nur so.
Okay, wie viel muss ich dir zahlen, dass du ein Nerdkultur-Video so aufnimmst?
Ich habe das mal überlegt, irgendwann so
1.
als
April.
April-Scherz zu machen.
Mach.
Ich lade ein Video hoch und habe die Tonspur komplett auf Pfälzisch. Und am nächsten Tag nehme ich das Video runter und lade es mit der auch regulären Tonspur hoch.
Nö, ich würde beides online lassen und dann so entscheidet euch. So, was
Das
wird.
mag ja YouTube nicht, wenn das gleiche Video auch mit unterschiedlichen Tonspuren drin ist. Das mögen die nicht. Weil mittlerweile kann man ja die Tonspuren hin und her schalten.
Das
Vielleicht
stimmt.
kann ich auch die Priorität ändern, was die eigentliche Tonspur ist. Das wäre lustig. Das muss ich mir mal anschauen. Also, jetzt habe ich leider meinen April-Scherz verraten, aber ich habe den seit Jahren vor und seit Jahren nicht durchgezogen.
Ich finde, du solltest irgendwas damit machen, auf jeden Fall. Wir haben eine Menge aufzuarbeiten.
Ajo.
Ajo, ajo. Ich
Darüber
war.
macht sich meine Freundin immer lustig. Das ist das ultimative Bindewort in Pfälzisch. Du kannst zu allem Ajo sagen. Es ist negativ und positiv. Es hat quasi keine Bedeutung.
Wie kann das negativ sein?
Ah ja, sag mal was Negatives.
Du Arschloch.
Ajo. Jetzt sag was
Okay.
Positives.
Du siehst heute richtig gut aus.
Ah, jo. Okay. Es ist ultimativ. Es liegt nur an der Betonung. Eigentlich ist es schon eine Sprache in der Sprache. Ist auch
ach
egal.
So, es ist auch, wenn du eine traurige Nachricht erhältst, ist auch so, ah, jo.
Also es heißt eigentlich, ah, ja.
Okay.
Aber du kannst es halt im sehr negativen benutzen, ja. Also je nachdem, wie du es konnotierst. Es geht in jede Richtung und
der Ayo-Killer.
Das ist wunderbar.
Der Ayo-Killer. Es gibt den Trinity-Killer und es gibt den Ayo-Killer.
So. Um ein Beispiel aus meiner Heimat zu bringen. Wenn jemand duschen geht, könntest du ja fragen, gehst du duschen? Oder man würde sinngemäß in Hochdeutsch sagen, tust du duschen? Also das ist das, was wir Pfälzer sagen. Es klingt nur anders. Es klingt nämlich dusche, dusche.
Dusche, dusche?
Nee, dusche, dusche.
Dusche, dusche.
Es ist das, was in der deutschen Sprache am nächsten am Mandarin dran ist, dass es nur auf die Betonung ankommt.
Aber der Vergleich ist krass. Aber zweitens, bist du groß geworden mit diesem Dialekt so richtig und musstest du ihn entwöhnen und so richtig Hochdeutsch lernen? Oder?
Ich war schon in meiner, jetzt wird's echt persönlich, ne? Aber es ist ja die Potpourri, heute ist ja Potpourri, haben wir noch gar nicht gesagt. Wir reden über alles Mögliche und wir haben sehr viele Themen. Jetzt ganz kurz meine Kindheit. In meiner Heimat spricht niemand Hochdeutsch. Ich bin schon verwirrt, wenn ich mit meiner Bank telefoniere in der Heimat. Und es klingt, als würde ich mit dem Bauern nebenan oder schräg gegenüber telefonieren. So, es ist wirklich absurd. Deswegen auch gefühlt jeder pfälzische Ministerpräsident hat immer so noch den Dialekt so leicht drin. So, auch, du kennst ja Helmut Kohl, der ist ja auch ein Pfälzer. Aus dem anderen Teil der Pfalz, deswegen redet er noch mal ein bisschen anders, aber man hört das, die kriegen das nicht weg, okay? Und aus irgendeinem verrückten Grund, ich glaube, weil ich super viel Filme gesehen habe in meiner Kindheit, also wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, ich habe denselben Film eine Woche lang jeden Tag geschaut, daraus bestand meine Kindheit. Und dass ich super viel Filme geguckt habe, dass ich sehr viel gelesen habe, hat dafür gesorgt, dass ich das Hochdeutsch schon immer drin hatte. Und vor allem, ich rede viel weniger Dialekt als alle Menschen um mich herum dort. Deswegen konnte ich tatsächlich in dem Moment, wo ich nach München wegen dem Studium gezogen bin, sofort Hochdeutsch. Ohne drüber nachzudenken. Obwohl ich in der Heimat nie Hochdeutsch rede. Und es ist ein bisschen für mich, ich brauche immer so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Ich muss 2 Minuten mit meinem Bruder telefonieren, um in das Pfälzische zurückzufallen. Und wenn ich bei meinen Freunden in der Heimat bin und die merken, ich rede gerade Hochdeutsch, weil ich ja das nicht mehr so leicht abgeschaltet kriege, dann fangen die an, Hochdeutsch zu reden. Und ich merke, das klingt richtig falsch. Wenn ein Pfälzer Hochdeutsch redet, das klingt normalerweise komplett falsch. Jeder aus meiner Gegend wird es bestätigen können.
Weißt du, was spannend bei mir ist meine Dialektik und Akzentsetzung, ich würde die schon sehr auf, die ist sehr berlinisch, ja, ist sie sehr.
Ja, ja.
Und die ist auch sehr berlinisch, Migrantenviertel, sehr. Und ich habe das aber nicht so in mir, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast aufnehme oder wenn ich ein Video aufnehme. Ich habe das auch nicht, wenn ich mit Leuten quatsche. Ich habe das Gefühl, sobald ich anfange, diese Grenze zu überschreiten und mit jemandem von einem kollegialen Verhältnis überzuspringen in ein freundschaftliches Verhältnis, dann sage ich manchmal ein paar Sachen und ich so, oh ja, ja, jetzt sind wir da angekommen. Ich hab irgendwann mal bei dir auch das erste Mal irgendwas Fluchendes gesagt, aber so Umgangssprache, also als wäre es das Normalste auf der Welt. Und ich auch, ja, okay, Marco ist jetzt im Inner Circle. So. Das passiert dann halt. Ist okay.
Du, ganz ehrlich, das ist bei mir schon geografisch. Wenn ich über den Rhein fahre, dann merke ich schon, oder weißt du, mein Körper merkt, dass er sich der Heimat nähert, dass es immer mehr bergig, dass es hügeliger wird, nicht bergig, ist, glaube ich, fast das falsche Wort. Immer mehr Bäume, man fährt über den Rhein. Ich fange automatisch an, ins Pfälzische zurückzufallen. Das ist Wahnsinn.
Das ist doch witzig. Auf jeden Fall, wir haben sehr viel aufzuarbeiten. Das war aber wieder krass. Also, als ich im Urlaub war, es ist so typisch, die Woche davor und die Woche im Urlaub. Ey, es ist schon wieder so viel passiert. Also es recht so diese kurzen Sachen, wie eine kurze News oder ein kurzes Statement. Und ich, oh Mann, ich habe es aber auch diesen Urlaub gut geschafft, mein Telefon in die Ecke zu werfen, muss ich dazu sagen. Mhm. Ich war echt endlich mal raus aus dieser Social Media Bubble. Oh, das ist schön. Empfehle ich auch jedem, so dieses Detoxen von dieser Kacke. Ja. Also, boah, tut es gut. Du kommst zurück und du wirst erstmal vollgeballert mit allem und so, oh nee. Ich will wieder weg. Du hast das Gefühl, wenn du dann irgendwie 5 Minuten online bist, so, oh, alles ist wieder da. Alles. Und mit noch mehr. Weil so viel auf einmal. Und ich weiß nicht, ob es dir so ähnlich geht, weil ich mache ja extrem viele Videos, ne? Also ich mache ja auch gerne mal
so. Also geht es mir nicht so ähnlich wie dir.
Ja, ich mache ja auch manchmal ein Video nur zu der News. Manchmal mache ich sogar ein Video zu einem Gerücht, Titel ist dann aber auch als Gerücht, wenn ich spannend finde, wenn ich es interessant finde, wenn ich sage, ja, da ist ein Angle, da kann ich genug dazu sagen, wie ich dazu stehe, halte ich das Gerücht für legitim oder wünsche ich mir, dass das Gerücht wahr ist, es gab mal Filmprojekte, die angeblich in der Pipeline waren und sowas finde ich interessant und dann kitzelt es mich ja schon im Kopf, dass in meinem Aufnahmeredaktionsplan zu haben. Und du bist online für 5 Minuten und hast locker 7 Themen, also 7 Videos. Und du, nein, fuck off.
Die Anxiety habe ich abgeschüttelt. Die hatte ich früher. Ich habe früher mal 2 Videos die Woche gemacht. Da habe ich immer alles verarbeitet. Ich hatte auch mal eine News-Reihe ganz am Anfang von Nerdkultur. Und da habe ich ja auch alle Themen mitgeschrieben und was nehme ich davon mit rein und so weiter. Und das habe ich komplett abgeschüttelt. Weißt du, ich schneide gerade an einem Andor-Video. So, das Andor ist seit 2 Monaten vorbei. Und trotzdem sitze ich da dran.
Aber worum
geht's? Ich habe keine Anxiety deswegen.
Aber worum geht's?
Ich hab immer noch 2 ausstehende Kapitelbesprechungen. Und das ist halt besonders schade, weil es sind die letzten 2 Kapitel der ersten Staffel. Ich habe in meinen Videos gefragt, ob ich das wirklich noch zu Ende führen soll oder ob es nicht redundant ist, weil ich schon die 2. Staffel komplett durch habe. Und die Leute waren mit einer überwiegenden Mehrheit dafür. Und ich will noch Rogue One hinterher schieben. Weil ich finde, Rogue One siehst du jetzt einfach mit anderen Augen nach Andor.
Ich glaube, Rogue One wird ein sehr interessantes Video. Ich glaube, das wird noch spannender als die Andor-Dinger, weil es ist allein ein Film. Und das ist ein Film, der, ich glaube, es ist der meistgeliebte Film im neuen Star-Wars-Kosmos. Was ich damit meine ist, alle lieben den. Also Prequel-Fans lieben den, OG-Fans lieben den, Sequel-Fans lieben den. Das ist der eine Film, der nicht zu Krach führt. Der wird wirklich so universell geliebt. Oder zumindest gemocht. Ich kenne kaum jemanden, der sagt, der ist scheiße. Also ich kenne Leute, die sagen, ja, der war ganz gut. Und ich kenne Leute, die sagen, ich liebe den. Aber ich kenne das nicht, dass jemand sagt, der ist kacke.
Du, absolut. Aber du kennst mich ja. Ich habe für die einzelnen Andor-Folgen, Kapitelbesprechungen, hatte ich ja immer Themen, übergeordnete. Und ich habe halt 2 übergeordnete Themen, die zu diesen 2 ausstehenden Andor-Videos ganz gut passen, finde ich. Und ich glaube schon, dass sie noch funktionieren. Ich glaube nicht, dass sie so funktionieren wie in der Hochzeit, aber der Vollständigkeit halber.
Selbst wenn die nicht so krass performen, ich finde es wichtig, dass man als YouTube-Creator oder generell in diesem Bereich auch Sachen macht, wo man sagt, ich brenne aber dafür. Ich will das aber. Weißt du, klar, man könnte sich jetzt auch auf was Neues schmeißen. Ich meine, ich probiere diese Balance zu machen. Ich will sehr viele neue Sachen abgrasen, ohne Frage. Aber es gibt ein paar Sachen, die will ich einfach machen. Das meine ich habe es bei YouTube sogar mehrfach angekündigt und auch gefragt, ich will Episodenguides zu älteren Serien machen. Ich erwarte mir damit nicht, dass das mein Tentpole-Segment auf dem Kanal ist. Definitiv nicht. Aber das ist was, wofür ich brenne. Und dafür muss man Platz schaffen, finde ich. Dafür muss man Platz schaffen. Und deswegen ziehe ich auch meinen Hut davor, wenn Leute das machen und sagen, ey, ich will das machen, weil es zeigt mir, dass diese Leidenschaft in Leuten noch nicht erloschen ist. Und das passiert bei manchen Leuten. Manchmal erlischt die Leidenschaft.
Ich habe aber auch den perfekten Blitzableiter gefunden, als ich nämlich vor 4 Jahren jetzt einen Podcast mit dir gestartet habe. Weil ich habe dann gemerkt, einfach dadurch, dass ich Themen dort verarbeiten kann, auch wenn es was Kleineres ist, auch durch dieses neue Potpourri-Format oder generell, weil wir einfach immer abschweifen. Wir reden ja in jedem Podcast, auch wenn wir oft monothematisch sind, wir reden ja über tausend andere Sachen, die damit zusammenhängen. Und damit kompensiere ich diesen Rededrang, über Dinge zu reden, die nicht ein 20-Minuten-Essay rechtfertigen, weißt du? Das kann ich da machen. Vielleicht werde ich mich irgendwann auch durch Shorts und Reels und TikTok irgendwann ausleben, weil ich, also auch mehr, ich mache das schon so ein bisschen bei meinem anderen YouTube-Channel GigaTV Mac, mit Shorts experimentiere ich da und ich würde da echt gerne mehr machen. Ich finde nur gerade die Zeit dazu nicht. Aber es ist eigentlich so angenehm, ein paar andere Themen klein zu arbeiten, was wir auch heute machen. So, was uns jetzt eigentlich zu jetzt führt.
Ja, ja.
Wir haben viele Themen.
Ich mag es ja auch ganz gerne, dass wir sehr häufig, ich glaube, das ist der Tarantino-Fanboy in uns beiden, aber unbewusst. Ja. Und zwar, wir reden häufig in Referenzen. Das bedeutet, wenn wir über einen neuen Film sprechen oder eine neue Serie und die mögen wir, dann sagen wir nicht, die ist gut, dann sagen wir, das ist The Good, The Bad and The Ugly meets Christopher Nolan oder so, weißt du? Also wir lieben es ja, in Referenzen zu reden und das glaube ich, das sind wir auch beide, wir sind ja beide Genre- und Subgenre-Fans. Also ich bin ja ein großer Subgenre-Fan. Also ich glaube sogar, die Sachen, die ich am meisten liebe im Entertainment, sind Subgenres, sind nicht klar definierte Genres. Also es ist sowas wie, ich mag Geister oder Mission Flicks, weißt du? Ich mag Horror-Comedies. Ich liebe Horror-Comedies. Also oder Horror-Satire. Dabei bin ich auch ein Horror-Guy. Das weißt du, aber wenn ich sowas wie Scream gucke, das ist für mich so diese eine Subgenre, das dann ganz, es ist sogar sehr nischig, aber ich mag das, ja. Ich
mag Buddy-Movie-Cop-Comedies.
Buddy-Movie-Cop-Comedies ist voll deins, weil es ist voll, und wir haben da ja auch mittlerweile rauskristallisiert, worauf wir beide stehen, dass du sagst, ey, das ist was Eve gefällt. Nichts wegen mir, aber das ist was Eve, oder umgekehrt, das ist ein Marco-Ding. So, ja.
Auf du redest von unserem Chatverlauf, der niemals öffentlich werden darf.
Ja,
kann man
auch
das so sagen.
Auch. Naja, auf jeden Fall. Wir haben einiges zu besprechen. Es ist einiges passiert. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur, habe ich noch gar nicht gesagt. Witzigste Anmoderation aller Zeiten, passt aber zum Potpourri-Format. Und wir werden ein paar Trailer besprechen. Wir werden ein paar Sachen besprechen, die du geguckt hast. Ein paar Sachen besprechen, die ich geguckt habe. Ein paar Sachen, die wir eventuell beide geguckt haben. Und gegen Ende werde ich noch so ein bisschen mein Senf zu Fantastic Four First Steps dazugeben, weil ich ja nicht Teil des Podcasts war. Und da ich da schon eine andere Meinung habe.
Hast du reingehört, oder was?
Ja.
Ah, okay. Hast du ihn ganz gehört?
Also, ich kenne ja auch deine Meinung. Ich habe vor allem deine Letterboxd-Kritik gelesen. So. Da freue ich mich drauf. Okay. Da freue ich mich sehr drauf. Deswegen,
ein Teaser noch. Ein Teaser noch, ein letzter. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, wir haben viele Themen, du sagst es ja auch gerade. Wir haben sehr viele Themen, wir haben zu viele Themen. Wir haben zu viele Themen, dass wir vor der Aufnahme das schon aufgespalten haben. Wir werden nächste Woche noch ein Potpourri machen, weil es einfach zu viel ist und noch nächste Woche noch bis dahin noch ein, zwei Sachen dazukommen. Deswegen wundert euch nicht, dass wir die ganze Zeit sagen, so viele Themen und dann geht der Podcast nur eine Stunde oder so, wobei wir gerade 20 Minuten Anmoderation hatten. Ich hatte mir vorgenommen, dass wir nur knapp über eine Stunde machen, das ist jetzt schon.
Und dann ging es um die Pfalz, um die Heimat. Okay. Dann springen wir mal rein in etwas, was ich glaube, wir sehr schnell abgrasen können, obwohl ich da nur mal ein eigenes Video gewidmet habe, weil ich ein bisschen frustriert langsam bin mit der Nummer.
Frustriert, okay. Ja.
Ich bin frustriert mit einem Franchise. Es gibt Franchises, die kein Franchise sein sollten, meiner Meinung nach. Und also da zähle ich Terminator dazu, da zähle ich einiges dazu, aber ich zähle auf jeden Jurassic Park.
Warte, jetzt habe ich eine Verständnisfrage. Meinst du historisch gesehen kein Franchise, also dass man zurückblickt und sagt, oh Gott, es wäre besser nur ein Film geblieben? Oder meinst du, das war nie gedacht als Franchise?
Nee, ich meine, du guckst ja ein Franchise an und sagst, zwei Filme wären okay gewesen, dann wäre vorbei. Es hätte jetzt kein großes Riesen-Franchise sein müssen. Das ist der Fall bei Terminator. Bei Jurassic Park sage ich mir, es hätte ein Film sein müssen und fertig. Mhm. Alles andere ist im besten Fall okay.
Da habe ich einen Punkt zu. Du sagst ja auch bewusst das Wort Franchise. Ne? Und Franchise bedeutet ja auch, es geht nicht nur um die Auswertung in einem Medium. Und Terminator muss unbedingt ein Franchise sein. Also es darf halt, es hätte halt nur die ersten zwei Filme gebraucht, da bin ich bei dir. Aber ich habe als Kind es geliebt, auf dem Super Nintendo Terminator zu spielen. Ich liebe das Spielzeug, ich liebe alles drumherum, was das alles, was zwei Filme zu dem Zeitpunkt zu einem Franchise macht. Und das finde ich per se jetzt nicht verkehrt.
Da gebe ich dir einen Punkt. Da hast du einen Punkt. Und ich muss mir selber sogar widersprechen, weil weißt du, was für mich das beste Terminator ist seit Terminator 2?
Wenn du ein Videospieler wärst, würdest du zu Recht sagen, ein paar der Videospiele der letzten Jahre, weil sie haben so einen richtig geilen Retro-Shooter zu Terminator rausgebracht. Habe ich selber nie gespielt, aber es ist das, was alle Terminator 2-Fans eigentlich seit ihrer Kindheit wollten. Aber das hast du garantiert nicht gespielt, deswegen frage ich mich was.
The Sarah Connor Chronicles. Diese Serie ist wirklich cool. Die ist auch, die hat diesen Firefly-Effekt. Hm. Die ist sehr nischig, wurde zu früh abgesetzt, hat wirklich spannende Sachen mit der Lore gemacht. Firefly-Effekt übrigens auch Summer Glau spielt eine der Hauptfiguren und hier Lena Headey, Cersei Lannister ist Sarah Connor. Hm. Das ist eine wirklich coole Serie. Die ist wirklich gut.
Die ist nicht schlecht, ich habe nur ein paar Folgen gesehen. Ich bin da nie reingewachsen und ich habe halt mittendrin was gesehen, deswegen wieder raus.
Die musst du auch richtig am also die hat im Gegensatz zu Firefly eine ganz krasse Kontinuität. Also ich finde die super. Egal, wir schweifen schon wieder ab.
Wir ganz kurz dazu. Wir haben aber nie über den Anime geredet. Hast du den mittlerweile nachgeholt? Also den auf Netflix? Weil den hatte ich alleine hier im Podcast besprochen.
Da bin ich nie reingekommen. Also ich fand den nett. Also wirklich nur nett, muss ich sagen. Ich fand den jetzt nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht super. Das war für mich, und was ich nicht mag, was der macht, ich weiß, es ist mittlerweile Meckern auf hohem Niveau, also es ist jetzt nichts, was mich irgendwie, aber er nimmt so ein paar Elemente aus dem Terminator-Film so eins zu eins, nur um zu sagen, ja, wir kennen die Filme. Und das mag ich so krass nicht. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo der Hauptwissenschaftler zu Hause ist und die zwei Kinder rennen mit Pistolen und sagen, ich hab dich erschossen, nein, ich hab dich erschossen. Ich so, ja, das ist eins zu eins die Szene aus T2. Oder sie sagen, die nehmen eins zu eins ein Zitat und eine Reihe, die sich schwer damit tut, irgendwas Neues zu machen, die muss mich definitiv nicht daran erinnern, dass sie noch weiß, wo sie herkommt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich mochte die erste Folge sehr, besonders das Ende der ersten Folge. Aber danach war es ein bisschen downhill. Ich find's immer noch nett. Also ich finde, das kann man der Vollständigkeit halber gucken. Gerade weil Terminator ja ein Franchise ist mit sehr hohen Schwankungen, gehört das zum guten Mittelmaß im Terminator-Bereich. Und deswegen ist es gar nicht so verkehrt. Wenn man Anime-affin ist und Terminator-affin ist, würde ich empfehlen, sich das anzugucken.
Ja. Okay, wir reden über den Elefanten im Raum sozusagen. Das Ding, was für mich wirklich nie ein Franchise hätte werden müssen, ist Avatar von James Cameron. Und wir haben ja auch ewig lange über Avatar 2 geredet. Ich finde den ersten Film chronisch überbewertet. Ich habe den einmal im Kino geguckt. Ich hatte nie das Bedürfnis, den normal zu schauen, muss ich sagen.
Sowieso nicht. Aber ich bleib dabei, das ist ja auch ein Kinoerlebnis.
Ja, aber genau also dafür ist er da. Aber selbst im Kino habe ich die Längen gespürt damals.
Also ja, sowieso. Aber der macht nur im Kino Sinn. Ich gucke auch keine Videos von Achterbahnfahrten. Weißt du, was ich meine? Ich muss in der Achterbahn sitzen und dann war's das.
Obwohl, ich habe letztens ein Video gesehen von der Saw-Achterbahn. Oh, also die ist in POV auf YouTube. Die
muss man da Messern ausweichen, wenn man vorne sitzt?
Es ist so ein bisschen, ja, so mit Segen. Also es sieht sehr, oh Gott, ich würde da ja sterben. Ne? Ich weiß nicht, ob du ein Achterbahnmensch bist. Ich bin
absolut.
Ich bin eine krasse Pussy. Ich bin eine krasse Pussy, was das
angeht. Du hast auch Höhenangst, oder?
So, das ja. Das war doch bei uns das. Also ich habe Flugangst. Ich habe
krasse Höhenangst.
Ich habe Flugangst. Ja. Ich fliege trotzdem viel, weil ich reise gern. Aber dann nehme ich diesen Terrorkasten immer auf mich. Und fertig. Aber Achterbahn, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Manchmal mache ich es, aber ich mache es wirklich. Ich habe da Todesängste, ne? Und ich schicke dir mal, wenn wir durch sind mit dem Podcast und wenn es interessant genug ist, kannst du es ja in die Shownotes packen, schicke ich dir mal den Link zu dieser POV-Saw-Achterbahn. Ey, also ich kriege ja nasse Hände, wenn ich das auf YouTube sehe, ne? Also das ist ganz schlimm. Aber Avatar...
Aber jetzt will ich auch kurz sagen, wie ich mich zu Achterbahn stehe. Ich habe Todeshöhenangst, aber ich hasse auch bei Achterbahn dieses langsame Hochfahren, das ertrage ich nicht. Ja. Aber die Fahrt selber, ich liebe den Scheiß. Ich liebe den Scheiß. Ich habe mich als Kind noch ewig vom Looping gedrückt, aber nö, ich habe da gar kein Problem damit. Ich kann in der Achterbahn kann ich durchfahren stundenlang. Und umgekehrt, ich habe auch keine Flugangst. Obwohl ich so große Höhenangst habe, ich kann im Flieger schlafen. Ich bin der Typ, der einschläft, bevor der Flieger startet. Und ich wach erst auf, als der Flieger wieder aufsetzt. Ist mir wirklich schon mal passiert. Und das bin ich, ja.
Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, aber dafür sorge ich dann auch, indem ich die ganze Nacht durchmache. Und dann geht's. Aber wenn ich wach bin im Flieger, da habe ich es. So.
Ja, und ähnliche Achterbahnfahrt ist eigentlich Avatar im Kino im Sinne von Erlebnis. So, um jetzt endlich die Brücke zu schlagen. Und beim zweiten Teil hatte ich ja dieses Erweckungserlebnis, dass das Tauchen mir so gefällt. Alles, was im Wasser passiert in Avatar 2, liebe ich. Weil es ist auf einmal The Abyss von James Cameron, aber Next Level. Und das finde ich toll. Und umso weniger Vorfreude hatte ich auf den Trailer und jetzt auch auf den Film Avatar Fire and Ash, weil wenn das nächste Element ist, dass einfach Feuer dazukommt und alles brennt, was soll daran in 3D mich jetzt besonders beeindrucken? Und so war es ja auch im Kino. Ich muss überlegen, hast du den Trailer auch in 3D gesehen? Oder hast du ihn nur in Flach gesehen, in 2D?
In Flach.
Die haben in der Presseverführung von Fantastic Four auch mit großer Ankündigung gesagt, sie zeigen uns den Fire and Ash Trailer früher, als er im Internet erschienen ist, und mit 3D-Brille. Und ich saß sogar im besten 3D-Kino in München, das Dolby Cinema in Malteser. Das hat die beste Leinwand dafür, das hat so richtig coole Shutterbrillen. Ich finde 3D dort, wenn 3D, dann dort. So. Und es hat mich trotzdem null gejuckt, was da passiert ist. Also, dass das ein 3D ist, hat es null besser gemacht. Also, was Avatar-Verhältnisse angeht, war ich sogar, weil mich die Story ja nicht wirklich juckt, sogar dafür war ich enttäuscht von diesem Trailer.
Ja, enttäuscht wäre ich, wenn ich denn Erwartungen gehabt hätte. So, Also, ich finde, ich habe mich ja durch Avatar 2 ein bisschen gequält. Und ich meine nicht, dass ich mich gequält habe in der Hinsicht, dass der Film so schlecht ist, dass der auf meiner Flop 10 gelandet ist. Ist er ja nicht. Ich fand den voll okay. So. Aber ich fand den dafür, dass er voll okay war, so unfassbar lang und langatmig, dass ich das ja wirklich gespürt habe in den Knochen. Und das war für mich wie eine wundervolle Tauchsimulation, oder wie ein Feuerwerk, und jedes Feuerwerk, das länger geht irgendwie als 20 Minuten oder 30 Minuten, ich so, ja, und jetzt interessiert es mich nicht mehr. Jetzt macht's noch Bumm, oder ich habe noch neue Farben am Himmel, aber ich habe doch jetzt alles gesehen. Ich verstehe nicht diese stundenlangen Feuerwerksorgien, wenn ich mir so angucke, ja, okay, jetzt gucke ich nicht mehr in den Himmel. Jetzt geht's mir auf den Sack. So. Und ich finde, Avatar 2 hat dieses Limit so krass gepusht zu, oh, das sieht ja echt schön aus, zu, es läuft immer noch. Es läuft immer noch. Ja, und der Plot, wenn man sich dann wirklich, weißt du, das Ding ist, du hast recht, der Plot ist dir scheißegal, der ist mir scheißegal. Aber wenn du dich irgendwann genervt fühlst, dann achtest du auf den Plot. Und dann wird's scheiße. Also, dann hast du sowas wie, die Kinder werden 5-mal entführt und gefesselt und kommen wieder. Ich kann dir gar nicht sagen, wie häufig die irgendwo angekettet wurden, um wieder freizukommen. Das ist ja, glaube ich, 5-mal passiert in diesem Film. Und das eine Kind ist irgendwie Bam Bam aus den Feuersteins. Und ich fand das ganz, ganz nervig. Einer ist gestorben, weiß ich. Ich weiß nicht mal mehr, wer. Und ich weiß nicht, wie der heißt. Und ich drück mir jetzt eine Pistole auf die Brust und sag, nenn mir 4 Namen aus den Avatar-Filmen. Ja, drück ab. Also ich will deine Zeit nicht verschwenden. Aber ich weiß, was ich nie vergessen werde, und das ist das, wo meine Intelligenz beleidigt wurde, ist im ersten Film, das Ding, wo hinter die her sind, heißt Unobtainium, weil es unobtainable ist. Ey, also die nackte Kanone hat auch ein Plot-Device, der Plot-Device heißt. Und das finde ich lustig. Aber es ist halt die nackte Kanone und ein Gag. Aber die meinen das fucking ernst. So, und jetzt haben wir Fire and Ash. Und es ist genau das. Diesmal machen wir... es gab jemanden, ich weiß nicht, wer das war, aber wer auch immer das war, hat einen Meme-Award verdient, weil ich damals so krass Tränen gelacht habe über ein einfaches Filmposter, wo einfach eine andere Überschrift drüber geschrieben wurde von irgendeinem Internet-Meme-Edgelord.
Ja, Avatar 1 oder 2?
Nein, Transformers. Und zwar, das war zu Transformers 5 und da ist ja Optimus mit diesem Schwert. Hm. Und da steht... This time I have a big dumb sword. Ja? Und ich bin gestorben vor Lachen. Ich so, genau das sagt mir diese scheiß Booster. Ja? Und ich musste daran denken, als ich Avatar 3 Trailer gesehen habe. This time we do shit with fire. So. Und ich, okay. Sieht genau nach dem gleichen aus. Es sieht wirklich so aus, als wenn man mir den gleichen Film dreimal verkauft. Und da ist die Parallele fair zu den Transformers-Filmen. Nicht von der Substanz her, nicht von den Michael Bay-Isms her, aber dass man mir dreimal eventuell den gleichen Film verkauft. Ist nicht fair, das jetzt schon zu sagen, weil ich den dritten nicht gesehen habe, aber die Story vom zweiten war die Story vom ersten nochmal. So krass, dass sie sogar den Bad Guy recycelt haben und den blau gemacht haben. Und, wenn dieser Film jetzt irgendwie eine Stunde 20 geht, wäre ich voll am Start. Ich weiß aber, dass der wieder an der 3-Stunden-Grenze kratzen wird. Und ich habe jetzt schon Angst, ein Review zu machen, weil ich dann der miese Peter sein werde. Und alle sagen, das war ein Erlebnis. Davon werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen. Und ich werde dann wieder der Arsch sein und sagen, du wirst 2 Wochen, nachdem du aus dem Kino bist, nie wieder über Avatar reden. Weil nie spricht irgendjemand über Avatar, wenn er gerade nicht aus dem Kino ist.
Aber ähnlich wie bei unserem Podcast damals mit Sebastian noch zusammen von Filmstarts, ich kann nur sagen, ihr unterschätzt, wie groß diese Fanbase ist.
Ja, ja.
Das ist crazy. Es gibt eine Fanbase, die ist nur nicht so prominent wie in Star Wars. Und die verkauft auch nicht so viel Merchandise wie in Star Wars. Aber es gibt eine Fanbase für diese Filme. Einfach weil, keine Ahnung, ich glaube, weil sie diese Elben-Ästhetik ansprechen, dieses wohlige Gefühl von Natur und lange, spitze Ohren. Ich habe keine Ahnung, woher es kommt. Aber es gibt eine Avatar-Fanbase, die mehr als 2 Wochen dran denkt. Aber ich bin bei dir, dass die Mehrheit aller Zuschauer nicht länger als 2 Wochen daran denkt. Und selbst ich, der den zweiten ja mochte, nur wegen der Technik, hab verpasst, den ein zweites Mal im Kino zu gucken, obwohl ich es mal vorgenommen habe. Oh. Weil am Endeffekt sitzt du zu Hause und denkst so, aber jetzt noch mal 3 Stunden, damit ich 20 Minuten tauchen sehe. Ne?
Oh,
eine halbe Stunde wahrscheinlich.
Das war mein Argument in unserem Podcast. Und du hast gesagt, nee, ich gucke mir den definitiv
nochmal an. Pass auf, ich war nicht fertig. Ich glaube aber, ich würde ihn vor dem dritten noch mal sehen. Weil der wird bestimmt re-released, so wie der erste. Und den zweiten würde ich mir nur wegen dem Tauchen tatsächlich noch mal ansehen, wenn der im November käme. Weil im Dezember kommt ja der Film. Im November, ich wette, im November ist ein Re-Release. Und dann gucke ich ihn mir noch mal an.
Ey, vielleicht tun sie dir auch die ultimative Freude an und machen Triple Feature. Und danach kannst du wirklich dein Gehirn irgendwie aufheben vom Boden. So.
Ja, das will ich nicht aushalten. Aber weißt du, ich klang jetzt sehr positiv, aber jetzt bei diesem dritten Film, bei diesem Trailer, ich war ja guck mal, von dem Trailer erwarte ich ja nicht so viel. So, ich habe ja nur erwartet, dass es mich technisch beeindruckt. Und inhaltlich, es war auch unglaublich pathetisch, finde ich, diesen Trailer. Als würdest du noch wissen, wie alle Figuren heißen. So ist dieser Trailer aufgezogen. Als hättest du den zweiten Film gestern gesehen. Das ist auch in der Welt von James Cameron so, aber nicht in meiner Welt. Also ich bin da genau bei dir. Mich kannst du auch zwingen, die Namen zu sagen. Warte, Sully. Die Hauptfigur ist Sully, oder?
Yeah. Sully ist der Einzige, den ich mir merken kann. Und
aber der ist auch im ersten und zweiten Film nicht mehr die Hauptfigur. Also von daher eine Mentorenrolle.
Ja.
Ja, also ist auch egal. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe zumindest erwartet, dass es mich technisch beeindruckt. Ich saß da Und ich habe mir den Trailer auch kein zweites Mal angesehen zu Hause, weil warum soll ich mir das in 2D anschauen, wenn dann will ich es in 3D sehen und selbst dann war es nicht so beeindruckend. Es hatte wirklich diesen Appeal von, kennst du das, wenn du im Kino sitzt und bevor die richtigen Filmtrailer anfangen, kommt Werbung für ein Videospiel, Renderszenen und du kennst im Zweifelsfall vielleicht sogar das Videospiel gar nicht oder umgekehrt, wie bei mir oft, ich kann gar nicht mehr Werbung zu diesem Spiel sehen, mir hängt es zum Hals raus, ja, und es ist wirkt wahllos zusammengeschnitten und sehr plakativ für ein Publikum, um so ganz leichten Kaufanreiz zu schaffen, oder zumindest Awareness. Ich glaube, nur Awareness, mehr nicht. Mehr soll der Trailer nicht machen für dieses Videospiel. Und so wirkte der Trailer für mich. Er schafft Awareness, dass es tatsächlich kommt im Dezember, weil ich habe nicht dran geglaubt. Ich habe immer gesagt, ich will erst mal einen Trailer sehen. Ich erwarte, dass es verschoben wird. Nö, es kommt. Und Ich saß halt da und hatte eine Rendersequenz gesehen, weil alles echte Greifbare war ja, ist ja auch für Avatar-Verhältnisse auf ein Minimum jetzt runtergeschrumpft. Also in Avatar 2 waren mehr echte Shots mit echten Schauspielern und echten Kulissen als jetzt in dem Teaser für Avatar 3, oder? Das ist jetzt nur noch eine Rendersequenz.
Ich weiß es nicht, aber ich weiß nur eins. Können wir uns darauf einigen, wenn der dritte Teil kommt, dass wir diesen einen Jungen, der normaler Junge ist, der bei den Navi groß wird, können wir den bitte die ganze Zeit Bam Bam nennen?
Bam Bam war DuckTales, ne?
Nein, Bam Bam ist die Familie Feuerstein. Das ist der Sohn von Betty und Barney Geröllheimer. Bam Bam!
Wie hieß der denn der in DuckTales nochmal? Die haben ja auch den Höhlenjungen.
Ah, der hieß auch irgendwie was mit Bums oder so.
Ja, siehst du, deswegen habe ich es gedacht. Naja, egal. So egal wie der Trailer. Lass uns gar nicht mehr damit aufhalten, weil wir haben schon 40 Minuten und gerade mal Avatar besprochen.
Yep.
Der nächste Trailer, der hat mehr für hochgezogene Augenbrauen bei mir gesorgt, weil er ja durchaus ein paar Fragen beantwortet oder zumindest anteasert, sie zu beantworten, die das DCEU ja vor, also wie soll ich sagen, ja aufwirft, diese Fragen. Aber so richtig beantworten wollen sie es ja nicht. Aber braucht man ja auch nicht. Dafür ist es, finde ich, zu leichtfüßig alles, was wir bisher im DCU hatten. Oder wie geht's dir da mit dem Trailer von Peacemaker Staffel 2?
Ich freue mich mega drauf. Also ich freue mich über die Sachen, glaube ich, über die sich Leute weniger freuen an dieser Staffel. Ich freue mich darüber, dass man zuerst sieht, die Charaktere haben sich wirklich weiterentwickelt. Also das Gruseligste wäre, einen Trailer zu haben und alle sind wieder zurückgespult in ihren Urgangspositionen, so er vibet nicht mit dem Team und bla. Das würde ich so schlimm finden, weil das so häufig der Fall ist. Weißt du, da hast du eine Staffel, die ja Chris einen richtigen Arc gibt und dem Team einen richtigen Arc gibt und er muss lernen aus seinen Fehlern aus The Suicide Squad und bla bla bla. Und sich auch emanzipieren von seinem Arschloch-Vater, bla bla bla. Und sehr häufig hast du eine zweite Staffel oder einen zweiten Film. Und ja, was hat doch gerade so gut funktioniert, dass die sich immer nicht mögen? Lass mal nochmal machen. Und das sieht hier nicht so aus. Klar, ich denke, es gibt Wortgefechte und es gibt, aber es ist eher so wie bei Guardians 2. Weißt du? Die mussten erst zusammenkommen und eine Familie werden und dann sind sie halt ab und zu eine dysfunktionale Familie. Ist okay. Mhm. Aber dass sie, dass du richtig siehst, die Beziehung ist anders, das hat mich am meisten gekriegt im Positiven. Ja. Was mich nicht so kriegt, einfach nur weil ich müde bin davon, ist Multiverse. So, also es ist halt eine Multiverse-Story. Ich verstehe auch warum, weil irgendwie müssen die das ja erklären, dass in dem Universum und bei Peacemaker, und ich finde es okay, jetzt einen Spoiler auch für Peacemaker rauszuhauen, weil die Serie, wie lange ist es her? 3 Jahre?
Ja, aber es ist auch memeable. Warte mal, 3 Jahre?
Ja.
War es 22? Echt nicht 23? Ja, doch, ein Jahr später.
Das war im Jahr, in dem wir angefangen haben.
Ja, nee, das war ja 21.
Dann 22. Ja, guck mal, ich bin da vage. In Peacemaker gab es Cameos von
Ich finde, das ist schon ein Meme. Das ist kein Spoiler mehr. Wer sich jetzt noch aufregt, der soll die Augen aufmachen.
Also es gab Memes zum Beispiel von Jason Momoa als Aquaman. Und in dem neuen DCU ist Jason Momoa am Start. Als Lobo. So, also müssen die das ja irgendwie erklären. Es ist ja wirklich, im Grunde genommen, machen sie damit ja das Gleiche wie Robert Downey Jr. ist Iron Man, aber er ist auch Dr. Doom. Im Grunde genommen. Und das können sie ja nur mit Multiverse-Quatsch erklären, warum jetzt bestimmte Sachen noch existieren und bestimmte Sachen nicht, indem sie quasi das rebooten. Ich finde es schon ein bisschen frech von James Gunn, dass er sich einfach rauspickt, alle seine Projekte, die er mag, und weitermacht. Ich finde, er hätte auch konsequenter sein können und wirklich alles absägen können und sagt, ey, es geht erst ab Superman los und fertig. Gleichzeitig liebe ich aber Peacemaker. Also ich will ja auch davon mehr sehen. Aber konsequenter wäre es zumindest gewesen zu sagen, das ist Elseworld. Weißt du, das ist
Naja, Elseworld ist halt was anderes. Elseworld ist halt wirklich komplett ablosgeschossen. Er hat es ein bisschen erklärt, ein bisschen. Aber diese Erklärung ist jetzt sehr unbefriedigend und vage. Ich weiß nicht, ob du diesen Interview
auch gesehen hast. Ja, habe ich.
Okay, ich habe den nämlich auch auf Instagram geteilt, aber für euch nochmal da draußen. Man muss dazu sagen, es war San Diego Comic-Con. Und wir wissen auch mehr, als der Trailer von Peacemaker 2 zeigt. Wir wissen auch mehr dazu, weil das waren Panels und so weiter, Interviews. Sie haben viel über Peacemaker 2 geredet und gezeigt. Und was er versucht hat, war, das sein DCU zu erklären, wo die Abgrenzung ist. Und der offizielle Beginn ist die Serie Creature Commandos. Also die Zeichentrickserie, die er geschrieben hat, die ein Spin-off aber von Suicide Squad ist. Und er sagt, Peacemaker 2 ist ja der neue DCU-Kanon, die zweite Staffel. Und natürlich Superman. Das sind die einzigen drei Projekte bisher in Reichweite, die DCU sind. Er sagt aber auch, alles, was da drin stattfindet und etwas anderes referenziert, zum Beispiel Peacemaker 2 referenziert ja die erste Staffel, gehört auch dazu. Je nachdem, wie weit du blicken willst, ist das aber ganz schön vage, weil das bedeutet, und das sagt er sogar, dass The Suicide Squad dann natürlich auch zu Peacemaker gehört. Und wenn du das jetzt weiterspinnst, ja, The Suicide Squad referenziert ja Suicide Squad von David Ayer. Suicide Squad von David Ayer referenziert Batman wie Superman und immer so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip ist alles da. Fertig.
Es reicht in Suicide Squad ist auch noch Ben Affleck Batman. Also er spielt da ja sogar mit im ersten.
Und die Abgrenzung, ja richtig, und die sag ich ja. Und die Abgrenzung zu Elseworld ist ja, Elseworld hat gar keine Überschneidung gehabt mit DCEU und eben dem DCU. Während das DCU jetzt so gebaut ist, dass es totale Überschneidungen hat. Dingsbums, James Gunn liebt ja auch The Flash. Und wie gesagt, alles wird ja dann doch irgendwie Kanon. Man könnte aber auch einfach sagen, in Peacemaker Staffel 2 tritt er durch eine Tür, was wir ja sehen im Trailer. Und im Prinzip sind wir dann im DCU. Also in dem, was dieser Kanon ist, dieser abgesteckte Bereich. Aber er hat quasi nichts entkanonisiert, wenn man so möchte, im DCEU.
Ja, rein theoretisch, also könnte man sogar Gastauftritte noch haben und Pick and Choose spielen mit jedem einzelnen Charakter von damals. Ja. Wenn man sagt, okay, das Casting der neuen Wonder Woman klappt nicht, komm geil zurück. Wenn man sagt, wir finden keinen Barry Allen, hey Ezra, machen wir noch mal. So, rein theoretisch könnte man das.
Absolut.
So.
Ich traue es dir noch zu.
Man könnte sogar sagen, Jason Momoa spielt eine Doppelrolle. So.
Ja. Weißt du, was ich viel interessanter finde als Abgrenzung zu Marvel? Na? Du kannst zwar, er ist jetzt Pick and Choose, wie du sagst, im Guten wie im Schlechten wahrscheinlich, je nachdem, von was man Fan ist, es ist im Guten wie im Schlechten. Aber er hat halt eine Grunddevise, egal was wir machen, ob es im Elseworld ist oder im DCU ist oder irgendwie noch mit dem DCEU zu tun hat, all das braucht erstmal ein gutes Drehbuch. Und er hat auf der SDC gesagt, und er hat nicht gesagt, welches Projekt, wahrscheinlich keins, das in den nächsten 2 Jahren kommt. Er hat gesagt, ein Projekt haben sie abgesäbelt, nachdem schon der zweite Drehbuchentwurf immer noch scheiße war. Und das ist, tut ihm auch weh, weil der Regisseur sehr gut ist und der Drehbuchautor sehr gut sein sollen. Aber das Skript war es halt nicht. Und wenn man nicht auch wenn man die richtige Idee hatte für einen Film, wenn das Skript nicht gut ist, dann machen sie es nicht. Fertig. Egal wie weit sie in dem Projekt sind. Und das finde ich crazy. Das würdest du von Marvel nicht hören. Die ersetzen den Regisseur, die setzen noch 3 andere Drehbuchautoren drauf und ziehen das Ding durch. Das kann man jetzt auch Kathleen Kennedy bei Star Wars vorwerfen, dass sie das nicht macht. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, dass ein Studiohead sagt, lass wirklich, wir lassen es an der Stelle, wenn wir nicht das richtige Projekt dafür haben oder wir rebooten das total. Gutes Beispiel ist ja Andor, ich habe es vorhin erwähnt. Andor hatte eine ganz andere Idee für die Serie. Sie haben es gegenlesen lassen von Tony Gilroy, der hat einen komplett neuen Pitch gemacht, wie man alles anders machen müsste. Und sie haben es dann gemacht und dabei rausgekommen ist die beste Star Wars Serie. Und ich liebe das, dass es was wieder mehr durchgegriffen wird, aber auch von Leuten, die kreativ in dem Prozess involviert sind. Und das freut mich wirklich am DCU unter James Gunn. Auch du magst ja den Superman-Film nicht, aber du magst David Corenswet. Ich bin gespannt, wenn der jetzt in einem R-Rated-Projekt auftaucht, wie er dann mit den Wörtern konfrontiert wird, die er eigentlich nicht hören will. Es gab diesen einen rausgeschnittenen Gag aus Superman, der in anderer Form drin ist. Nämlich als Green Lantern, also Guy Gardner, also Nathan Fillion, ihm sagt, don't be a wuff, sagt er. Oder wuss, sagt man, glaube ich, ne? Wie heißt das Wort nochmal?
Wuss.
Wuss, ja. Don't be a wuss. Und das ist ja schon so, ohoho, da gab's schon Kichern bei uns. Aber im Original, also ursprünglich gedreht und geschrieben war's, don't be a pussy.
Yeah.
Und Superman sagt darauf, there are children here. Yeah, like I said, don't be a pussy. Und dieser Gag ist da nicht drin, aber der könnte jetzt irgendwann vorkommen in abgewandelter Form im DCU mit diesem Superman. Und das liebe ich an der ganzen Geschichte. Dass dieses Pick and Choose ist im guten Sinne für mich Pick and Choose und nicht im schlechten Sinne. Wenn Jason Momoa unbedingt Lobo spielen will und er für nichts mehr brennt, finde ich das geil, dass sie ihm die Rolle geben. Fertig.
Ich auch. Ich sag's mal so, was das DCU angeht, ja. Ich glaube, ich bin da Weirdo. Die Sachen, auf die ich mich am meisten freue, ist jetzt nicht noch den neuen Batman zu sehen, weil mein Batman ist gerade die Matt Reeves-Version. Und das ist eh ein Hot Take. Ich finde, es gibt zwei Helden, die immer cooler sind, wenn sie ihre Solo-Sachen haben. Das eine ist Spider-Man bei Marvel. Ich mag Spider-Man mehr in einem New York-Abenteuer, wo er die Stadt rettet gegen die Sinister Six oder sonst was. Mag ich einfach persönlich mehr. Es ist einfach mein Geschmack, das ist auch der Spider-Man. Ich liebe, klar, Wolverine kann mal kurz durch New York stolpern oder so, oder der Punisher oder sonst was, aber den mit den Avengers zu sehen in so einem intergalaktischen Kampf, das ist für mich nicht Spidey. So, ja?
Ja. Also ich muss an der Stelle ganz kurz erwähnen, ich habe mit mein Neffe war neulich hier ein paar Tage, zum ersten Mal losgelöst von den Eltern, und er war einfach ein paar Tage bei seinem Onkel in München. Und er hat die ganze Zeit Spider-Man 2 auf der PlayStation 5 gespielt. Mhm. Und er liebt es. Und es ist alles genau das, was du gerade beschreibst. Deswegen musst du es irgendwann mal spielen auf deiner PlayStation. Es ist wirklich, es ist New York as it gets. Es ist so New York, auch weil es natürlich eine Open World ist und du überall alles angucken kannst von New York. Aber es ist genau das. Und es hat so diese schönen Spider-Man Into the Spider-Verse-Vibes, wenn es um die Chemie der Charaktere geht. Ich liebe dieses Spiel. Und er liebte es auch. Und das war irgendwie sweet zu sehen, dass Spider-Man so sehr die Leute erreicht.
Na, und das Zweite ist Batman. Also ich liebe ja Batman, mein Lieblings-Comic-Charakter ever. Aber ich liebe Batman in Gotham-Stories. Also es gibt eine Justice League, einen Justice League Comic-Run. Mhm. Und zwar The Tower of Babylon. Geil. Mega geil. Da wird auch gezeigt, wie wichtig Batman ist, weil die ganze Justice League wird attackiert, speziell auf ihre Fähigkeiten kaputt gemacht. Superman mit einem speziellen Kryptonit. Wonder Woman mit Epilepsie. So, Aquaman, allergisch gegen Wasser, ja.
Aha. Ist das dieser Arc, von dem ich mal gehört habe, dass in Wirklichkeit das alles Ideen von Batman sind, wie er, falls jemand von der Justice League Rogue geht, wie er die auffällt?
Ja. Ich hab tatsächlich Nummer 1 Ausgabe davon, noch als frisch rausgekommen ist, eingeschweißt bei mir in einem Comic-Heft. Also Tower of Babylon, unfassbar geil. Also den habe ich auch damals neu gekauft, als er neu war. Plastic Man spielt da auch noch mit. Das ist eigentlich ein Charakter, auf dem James Gunn locker jetzt schon wartet, weil das ist so ein James Gunn-Charakter, meine Fresse. Aber ich bin jetzt, nachdem ich das gesagt habe, ich bin jetzt nicht heiß darauf, Batman wieder in der Justice League zu sehen, weil ich finde die Justice League, ich finde Batman interessanter in Gotham, finde ich einfach. Ja, ich finde die meisten interessanter außerhalb. Wonder Woman, Aquaman, Flash, Die finde ich cool, wenn die zusammen mit Superman arbeiten. Ich will aber auch den echten Anführer der Justice League irgendwann on screen so richtig sehen und auch wirklich benutzt. Und zwar Martian Manhunter. Ich will davon einen Film haben. Unbedingt. Unbedingt.
Aber keine Zack Snyder-Version, oder?
Nein, das ist so ein cooler Charakter. Mhm. Und der wäre auch voll deins. Weil das wäre so ein bisschen Detective Noir meets Cosmic Alien. Das ist sehr geil. Aber die zwei Projekte, die jetzt schon...
Oh, das ist ja der Green Lantern-Film, ne?
Ja, aber doch viel mehr.
Serie.
Na, das ist eher Buddy Cop. Aber
Noir... Nee, True Detective ist ja das Vorbild. Es ist auch Buddy, aber das ist sehr noir.
Ja, aber Martian Manhunter läuft wirklich durch dunkle Jazzbars und mit einem langen Trenchcoat. So, da weiß ja keiner, dass er der Martian ist. So, das ist ganz cool. Und er gründet ja die Justice League. Und aber welche zwei Projekte, auf die ich wirklich heiß bin, um das abzuschließen, was die CU angeht, ist Clayface. Ich bin richtig heiß auf Clayface und ich bin unglaublich heiß auf The Swamp Thing.
Ja, hilf mir das mal auseinanderzuhalten. Einer davon war von Mike Flanagan und einer von James Mangold, oder? Wer war nochmal was?
Mike Flanagan ist, glaube ich, Swamp Thing. Lass mich das mal ganz kurz googeln.
Übrigens, während du das googelst, wir schließen das DCU damit noch nicht ab, weil wir haben noch ein Thema danach.
Ja, aber wir schließen das Back ab. Ja. Warte, DCU, Clayface kommt ja schon nächstes Jahr. Regisseur ist James Watkins, aber Autor ist Mike Flanagan. Ja.
Also der Horror-Spezialist von den ganzen Netflix-Serien, ne? Für alle, die es nicht wissen.
James Mangold macht Swamp Thing.
Also der Logan-Regisseur.
Genau.
Ich bin auch gespannt auf diese Sachen. Ich finde es interessant, dass das zwei Horrorprojekte jetzt schon sind, die auch noch so ähnlich sind. Also Swamp Thing und Clayface, man bringt das ja durcheinander leicht, finde ich. Wenn du die Artworks nebeneinander hältst und dann die ganzen Namen hörst, dann fragt man sich, ich frag mich immer die ganze Zeit, wer macht gerade was? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Clayface war Flanagan, ne?
Aber nur geschrieben. Also aber nur geschrieben, nicht
inszeniert. Ja, aber das nähere Projekt. Das ist das nähere Projekt. James Mangold ist in weiterer Ferne, weil der macht ja auch noch ein Star Wars-Projekt. Irgendwie macht das ja Sinn, dann kann ich mir das so im Hinterkopf merken. Eine allerletzte Sache zu Peacemaker Staffel 2. Ich habe natürlich auch mega Bock, weil es meine absolute Lieblings-Comic-Serie ist und auch sich zu einer meiner Lieblingsserien überhaupt gemausert hat, die erste Peacemaker-Staffel. Hätte ich nie gedacht. Liegt auch an dem Intro natürlich bei Peacemaker. Weil das Peacemaker-Intro ist nicht nur ikonisch mit der Musik, Do You Really Wanna Taste It? Und wie das getanzt ist, die Choreografie und alles. Ich liebe ja dieses Intro, weil es mit jeder weiteren Folge Bedeutung gewinnt. Weil es dann kommentiert, was du eigentlich davor gesehen hast in den anderen Folgen. Und das liebe ich an diesem Intro. Und es bricht mir ein bisschen das Herz, aber ich bin auch super neugierig auf das neue Intro. Weil sie haben schon gesagt, sie nehmen einen anderen Song von ganz Lieblingsband, wie heißt die mal? Foxy Shazam? Weißt du, glaube ich?
Ich glaube.
Die hat man auch schon in Guardians gehört, meine ich. Foxy Shazam und ein Song von denen, die haben den dann performt auf der San Diego Comic Con. Und ich habe mir ganz kurz angehört auf Spotify, aber ich wollte nicht zu sehr in den Song rein, weil ich will nicht, dass meine Vorstellungskraft verrückt spielt. Ich will den Teaser, also nicht den Teaser, das Intro selber in Ruhe sehen. Und es wird eine neue Tanzszene geben mit Dirty Dancing Moves. Mit diesem Heber. So viel haben sie verraten. Und ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, ob es wieder von der Frau von Alan Tudyk choreografiert ist und aber deswegen wieder alle Moves kann.
Marco?
Ja, Lief?
Zahlst du zu viel für Strom und Gas?
Definitiv.
Ja, dann muss ich jetzt sagen, Achtung, Werbung und dich auf etwas aufmerksam machen. Und zwar Wechselpilot, okay? Wechselpilot sorgt nämlich dafür, dass dir immer der beste Tarif rausgesucht wird. Du kennst es so häufig, du hast da einfach schon so einen Dauerauftrag und ziehst einfach deine Überweisungen durch, aber checkst eigentlich gar nicht, wie viel teurer alles wird und dass du eventuell noch ordentlich etwas sparen könntest. Mhm. Und Wechselpilot hat einen Tarifrechner und der schlägt dir für deinen Wohnort gleich drei günstigere Tarife vor. Entweder den Preissieger, falls es dich wirklich interessiert, einfach nur günstiger zu sein, die Expertenempfehlung, falls du halt wirklich auf Experten hören möchtest, oder die Öko-Alternative. Je nachdem kannst du dann halt ordentlich noch was sparen.
Und zwar, ihr könnt ja gerade bei Strom einmal im Jahr wechseln und fast alle von uns sind ja zu faul dafür. Deswegen könnt ihr euch bei Wechselpilot zum Beispiel anmelden auf der Webseite und Wechselpilot wechselt automatisch für euch dahin. Und zwar ohne, dass ihr dafür mehr zahlen müsst. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr schlägt euch Wechselpilot wieder 3 bessere Tarife vor und ihr könnt schon wieder wechseln. Das ist alles sehr einfach. Schaut es euch an unter dem Link, den wir in den Shownotes haben, www.wechselpilot.com/nerd-kultur. Und mit unserem Code NERD20 kriegt ihr sogar 20 Euro Cashback direkt zurück.
Link dazu in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Ja, okay, apropos Alan Tudyk, jetzt kommen wir endlich zu dem nächsten Thema. Eine Serie, die ich dir, die uns ans Herz gelegt wurde, die ich dir auch nochmal ans Herz gelegt habe. Du hast sie wahrscheinlich immer noch nicht gesehen, sonst hättest du was gesagt. Du hättest mich sofort angerufen, ich kenne dich. In der Alan Tudyk ja mitspielt. Und er spielt keinen Roboter. Man denkt immer zuerst, er spielt den Roboter. Nein, er spielt Dr. Phosphorus, heißt er. So ein bisschen wie im ersten Suicide Squad-Film der Pyromane. Wie heißt er nochmal? Pyro?
El Diablo.
El Diablo, stimmt. Pyro ist X-Men, ne?
Ja. Yeah.
Er spielt Dr. Phosphorus, was fast eher an Dr. Manhattan erinnert mit der Hintergrundgeschichte, die man sieht. Creature Commandos, die erste DCU-Serie von überhaupt das erste Projekt, das offiziell nur zum DCU gehört, obwohl es ja natürlich ohne Ende The Suicide Squad referenziert, weil es mit den Auswirkungen von The Suicide Squad zu tun hat. Unter anderem darf Amanda Waller eben keine Menschen mehr auf Selbstmordmissionen schicken. Also, weil Amanda Waller ist, schickt sie nur noch Monster auf Selbstmordmissionen. Und das sind die Creature Commandos. Und die Creature Commandos haben einzelne Backstories, also du bist unter anderem dabei die Frau von Frankenstein quasi, The Bride heißt sie dann. Du hast Rick Flag Senior als Anführer.
Sieht halt auch genau aus wie Oldschool Bride of Frankenstein aus Universal. Ja. Also komplett mit der Marge Simpson-Frisur mit den Blitzen drin an den Seiten.
Und die hat eine Stalker-Geschichte mit dem Monster von Frankenstein. Gespielt von Dave, wie heißt er nochmal? David Harbour.
Hm.
Überhaupt alles super prominenter Voice-Cast. Rick Flag Senior wird gespielt von Frank Grillo, der ihn auch in Superman spielt und auch in Peacemaker Staffel 2 spielen wird. Ich muss überlegen, Alan Tudyk, G.I. Robot wird gesprochen von Sean Gunn. Es ist generell eine Serie, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen tatsächlich. Ich war nicht ganz überzeugt von der ersten Folge, ich fand die nett. Dann kam das Ende, was so einen leichten Turn hat, dass es wieder interessant wurde. Und ich habe dann mit der Serie festgestellt, shit, ich liebe sie. Umso länger sie geht, umso besser wird sie. Ab der dritten Folge ist sie genial. Ab der dritten Folge, weil jede Folge ist eine Charakterfolge, so Lost-mäßig. Die Parallelhandlung der Vergangenheit dieser Figur und wie das Auswirkungen auf die Gegenwart hat. Und ab der dritten Folge wird's emotional. Und das ist halt so typisch James Gunn. Er catcht dich erst mit irgendwelchen verrückten Außenseitern, die verrückte Außenseiter Dinge tun, sich gegenseitig umbringen wollen, die diesen normalen Banter haben und eine verrückte Mission geschmissen werden, wie sie James Gunn nur schreiben kann. Und am Endeffekt connectest du tatsächlich zu diesen Figuren. Und wenn jemand von denen sterben sollte, trifft es dich sogar. Also alleine die G.I.-Robot-Folge ist schon hat eigentlich eine Emmy-Nominierung verdient für Best Animated TV-Show, also zumindest Einzelepisode. Hat sie aber nicht gekriegt, glaube ich. Also ich will damit nur sagen, das ist wirklich eine tolle Serie. Und das Beste ist, man kann sie, zwar als Werbemaßnahme für das neue DC-Universum und eben Superman, du kannst sie, ihr alle könnt sie komplett kostenlos auf YouTube sehen, auch in Deutschland. Ich glaube dann nur mit englischer Tonspur. Aber ihr findet es bei HBO Max auf dem YouTube-Channel oder ja, sie heißen jetzt wieder HBO Max. Alles in dem Video selber sagt, alles in den Folgen selber sagt aber Max noch, weil es eingebrandet ist und sie haben den Namen da noch nicht geändert. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Also schaut gerne mal in Creature Commandos rein. Kannst du nur empfehlen.
Habe ich auch vor, also will ich auch noch gucken. Ich bin auch heiß drauf, ich muss nur die Zeit finden. Ist alles gerade ein bisschen viel. Erst recht, wenn man so eine Woche weg war, hat man auch so viel anderes nachzuholen.
So eine 20-Minuten-Episode sind 7. Also ist jetzt nicht die Welt. Also kannst du beim Kacken gucken, wenn du unbedingt willst, auf deinem Handy oder Tablet, weil es ist auf fucking YouTube. Also ich hatte auch es ewig vor mir hergeschoben, aber Ausreden hatte ich nicht. Ich hab's dann in 2 Abenden durchgeschaut. Und zwar immer abends kurz vorm im Bett gehen, habe ich irgendwie 3 Folgen weggebinged. Und dann war's eh vorbei nach 7 Folgen. Also ich kann's auch nur so empfehlen. Schaut's einfach auf YouTube. Schaut da rein, ihr werdet eh hängen bleiben. Ich muss euch das gar nicht groß pitchen. Aber ich bin mir sicher, dass es dir auch gefallen wird. So, Creature Commandos Staffel 1. Staffel 2 ist schon angekündigt. Nur so viel noch dazu. Und ich Pflichtprogramm fürs DCU ist es übrigens nicht. Also ich finde, sowohl Superman als auch Peacemaker funktioniert wunderbar ohne. Aber ich möchte es auch nicht missen. Also wir haben bis jetzt 3 Einträge im DCU. Bei dem einen bin ich sicher, dass ein Selbstläufer ist, Peacemaker. Superman liebe ich ja, habe ihn jetzt 3-mal im Kino gesehen. Und Creature Commandos ist auch toll. Das ist ein krasser Track Record.
Ja, ich
auch wenn du Superman nicht magst, der Erfolg ist.
Ja, der Erfolg ist da. Ich will auch nur dieses Gefühl haben, einen Film davon so richtig dolle zu lieben. Da warte ich jetzt gerade noch drauf.
Es gab bis jetzt nur einen Film. Deswegen, also Peacemaker Staffel 2 wirst du lieben. Also glaube ich. Also mir kann keiner erzählen, dass das nach Staffel 1 dann ein riesen Downfall wird. Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Das ist echt auch gut. Also eigentlich so richtig auch Oldschool 90er-Jahre-Cartoon an vielen Stellen. Obwohl es natürlich sehr modern animiert ist.
Es hat diese G.I. Joe-Ästhetik sehr. Ja. Dann springe ich mal rein in was ich bisher gesehen habe und du noch nicht. Mhm. Und das ist eventuell, habe ich schon ein paar Mal dieses Jahr gesagt, aber das ist bisher wahrscheinlich die Überraschung des Jahres. Einfach nur, wie ich zur Trailer-Kampagne stand und zu dem tatsächlichen Film. Ich mache ja jedes Jahr mittlerweile 2 Listen, wenn das Jahr beginnt. Mhm. Und zwar 10 Filme, auf die ich mich dieses Jahr freue und 10 Filme, bei denen ich wahnsinnig skeptisch bin dieses Jahr. Und surprise, surprise, 2 Filme oder 3 Filme, auf die ich mich dieses Jahr gefreut habe, die waren für mich eine Ente. Das eine ist Superman, aber es ist auch Mickey 17. Der ist wirklich nicht gut. Wolfman, der ist so scheiße. Also das kann ich dir gar nicht in Worte fassen, wie scheiße Wolfman ist. Es ist Man-Bear-Pick. Übrigens immer noch danke an alle, die mein Thumbnail lustig fanden mit South Park, Al Gore, Man-Bear-Pick. Das war auch einer der ganz wenigen Momente, dass ich zu Hause vor einem meiner Thumbnails saß und gekichert habe, während ich das gemacht habe. Da hast du mir sogar geschrieben, so Touché hast du geschrieben. Aber wo ich echt absolut keinerlei Hoffnung hatte, war das Requel/Remake von Die nackte Kanone mit Liam Neeson als Frank Drebin. Oh, aber wir wissen ja jetzt laut dem Trailer, Frank Drebin Jr. streng genommen. Und Pamela Anderson. Und kann das überhaupt funktionieren? Ich meine, die Zucker Brothers, deren Spoof-Comedies sind halt mega lustig. Und irgendwann hat man dieses Spoof-Comedy-Genre halt kaputt getreten mit diesen Not Another Movie und das Movie und der Movie. Und die waren alle irgendwie scheiße. Also da war halt auch immer der Gag, Paris Hilton läuft über die Straße, während einem Ochser ein Amboss auf den Kopf fällt und dann kriegen alle Durchfall. Also irgendwie so, das ist der Witz. Ich weiß nicht mal, ob es diesen Witz gibt, den ich gerade genannt habe, aber ungefähr, das war.
Selbst Spoof-Comedies wurden ja von den Zucker-Comedies übernommen. Also Scary Movie ist ja irgendwann von den Wayans-Brüdern zu Zucker rübergeschwappt, ne? Ab dem 3., glaube ich, ab dem 3. Scary Movie.
Ja, aber der hat sogar noch lustige Momente.
Ja, so. Ich finde Scary Movie 3 und 4 gar nicht so schlecht.
Ey, 4 finde ich saulustig. 4 hat einen meiner Lieblingswitze. Also erstens diese Tom Cruise War of the World Parodie. Der Typ, der das macht, dieser Craig Bierko heißt der ist auch eine der Hauptfiguren in Boston Legal. Der spielt es krass. Und es gibt ich weiß nicht, wieso
Ich weiß, welche Gag du sagen willst. Darf ich raten?
Es ist aber du wirst dich irren.
Echt jetzt? Bei mir wäre es gewesen, ich glaube, es ist im 4. der The Ring Gag.
Nee.
Der Ringo Gag. Also, das ist alles. Ist es Ring? Nee, Quatsch. Ist nicht Ring. Das ist mit dem. Also, mit dieser Nanny und dem Kind in Japan, die auf das Haus aufpasst. Ich glaube, im Original mit Sarah Michelle Gellar.
Das ist The Grudge.
The Grudge. Dieser Grudge-Gag, in dem sie japanisch reden, die ganze Szene lang. Und du liest halt die Untertitel mit, aber wenn du hinhörst, merkst du, Moment mal, die sagt ja einfach nur japanische Worte.
Honda, Sashimi. Nein, das ist nicht der Witz. Welchen Witz ich so lustig finde, ist, die spielen halt, also die verarschen halt vor allem War of the Worlds. Ja? Und da gibt's eine Szene, wo im Original verlieren ja alle die Kontrolle und so weiter. Und Tom Cruise schießt in den Himmel und sagt, get back, get back. Ja. Und dort kommen die ihm und seiner Tochter auch zu nah. Also schießt er in den Himmel und sagt, get back. Und auf einmal fällt ein Paraglider tot vom Himmel und sagt, why? Ich weiß nicht, warum ich dort so krass lache.
Okay, das ist tatsächlich, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, dass du den Gag meinst.
Also da, das hat mich sehr gekriegt. Und ich hab übrigens ein Lieblings-Fun-Fact zu Scary Movie 4. Und zwar, Saw wird ja auch parodiert, ne? Mhm. Und es ist einer meiner Lieblings-Fun-Facts. Saw 1 spielt doch in diesem Badezimmer, in diesem abgefuckten, ne? Mhm. Also wo du da Lawrence Gordon und Adam
ja, musst du mir ja, nicht genau. erklären, ja.
Ja, genau. Und in Saw 3 sieht man ja quasi das Making-of von dieser Falle. Also da haben die wirklich dieses Badezimmer nochmal und man sieht, wie Jigsaw diese Falle vorbereitet hat in einem Flashback. Auch, dass er sich dieses Blut da, Fake-Blut drauf geschmiert hat und sich so ein Muskelrelaxer gespritzt hat, dass er da die ganze Zeit so liegen kann. Und ich dachte, wow, die haben echt das Set perfekt nochmal nachgestellt von Teil 1, weil die haben das doch safe abgerissen, ja. Das Set, das wir in Saw 3 sehen, ist das Set von Scary Movie 4. Weil die das in Scary Movie 4 so gut nachgebaut haben, dass die Leute von Saw gefragt haben, ob sie dort Saw 3 eine Sequenz drehen dürfen. Mhm. Das finde ich, das ist schön.
Und dann sieht es auch noch aus wie eine Kulisse, ist ja perfekt.
Yeah. Ja, aber jetzt zu die nackte Kanone.
Bevor du deine Meinung sagst, ich kenne sie ja schon, aber bevor du sie jetzt rausplauderst, ich habe noch eine Frage. Wie stehst du zu Spoof-Comedies? Was ist deine Lieblings-Spoof-Comedy? Und dann sage ich dir meine.
Oh, schwer. Ich würde jetzt sagen, ich habe eine Top 3 oder so. Also, es ist tatsächlich die nackte Kanone, auf jeden Fall.
Der erste?
Der erste. Aha. Es ist Hot Shots 2 wahrscheinlich.
Der ist sehr gut, sehr gut.
Und es ist ein unbekannterer Film, den viel mehr Leute sehen müssen. Auf Deutsch heißt der Das Schweigen der Hammel. Auf Englisch The Silence of the Ham. Aha. Der ist so gut. Der ist so lustig. Den muss man gesehen haben. Also wenn du den noch nicht gesehen hast, das ist...
Ich hab nur von ihm gehört, glaube ich. Ich weiß nicht mal, wer mitspielt.
Das ist sowohl eine Parodie auf Schweigen der Lämmer als auch auf Psycho. Mhm. Also Norman Bates und so. Und der ist so fucking lustig. Den musst du... ohne Witz, das wird deine Art von Film sein. Das weiß ich jetzt schon. Der ist halt auch hart grenzdebil, aber der ist so lustig.
Was glaubst du, was meine Lieblings-Spoof-Comedy ist? Ich hab's bestimmt schon mal gesagt.
Ist es eine Leiche zum Dessert?
Nee, überhaupt nicht.
Nee? Ist es. Sag's mir.
Ich geb dir einen Tipp erstmal. Es gibt das, was es parodiert. Davon gibt's unzählige Verfilmungen, aber ich finde nur vier gute. Und diese Spoof-Comedy, die das verarscht, ist eine der vier besten Verfilmungen dieses Themas.
The Last Jedi. Nein, okay.
Sag wenigstens Spaceballs, dann wärst du halb nah dran, aber nicht richtig.
Oh, Galaxy Quest?
Ist das eine Spoof-Comedy?
Nee, ist keine Spoof-Comedy.
Das ist keine Spoof-Comedy. Das ist nicht so übertrieben albern. Das bricht nicht die vierte Wand die ganze Zeit.
Ja, ja, ist es der Bond-Film, diese Comedy? Diese. Nee.
Austin Powers ist streng genommen, glaube ich, sogar eine Spoof-Comedy. Fällt mir
ja, die sind super.
Stimmt. Austin Powers bin ich großer Fan, aber es ist nicht mein Lieblings-Spoof-Comedy.
Nee, sag.
Helden in Strumpfhosen von Mel Brooks.
Oh, ja, natürlich.
Man in Tights, Robin Hood.
Der ist großartig.
Den kann ich auswendig mitsprechen. Ich liebe den. Den habe ich als Kind rauf und runter geguckt. Ich finde, der spielt so gut mit der Magie, die Robin Hood ausstrahlt. Sowohl von König der Diebe als auch The Adventures of Robin Hood mit Errol Flynn. Aber auch von mir aus der Disney-Zeichentrickfilm. Den habe ich neulich erst noch mal gesehen.
Der ist toll.
Der ist toll. Eben. Und die haben halt so eine Magie. Ja. Und das sind, ich habe dir das ja gerade genannt, das sind für mich die vier großen Robin Hood-Filme. Ich habe nie den mit Sean Connery gesehen, Robin and Marian. Der hat auch ein tolles Thema, nämlich die letzten Jahre von Robin Hood quasi, also wenn alles vorbei ist. Den muss ich mal irgendwann gucken. Dann werde ich die Liste auf 5 erweitern. Aber ansonsten gibt's für mich, was Robin Hood angeht, keine guten Umsetzungen. Was auch der Kinoerfolg ja auch sagt, ne? Die meisten Robin Hood-Umsetzungen, die allermeisten waren Flops. Egal in welche Richtung. Und ich glaube sogar, witzigerweise, nur die, die ich genannt habe, waren keine Flops. Also wirklich nur die. Also fast alle anderen waren weit, weit, weit unter den Erwartungen oder Kinoflops. Robin Hood, so gerne es erfilmt wird, weil es ja rechtefrei ist und jeder kann damit machen, was er will, ist immer Kassengift. Und deswegen sehen wir jetzt in den letzten paar Jahren gar keine Umsetzung mehr davon. Es gab wieder so eine Hochzeit in den 10er Jahren, dass ein paar Leute gedacht haben, sie müssen es noch mal probieren mit Robin Hood. Aber es ist alles baden gegangen. Zuletzt der Taron Egerton-Film, wenn du dich erinnerst. Die Bögen benutzen wie Waffen, also wie Schusswaffen, meine ich. Wie moderne Gewehre und alles ist Irak. Also die Kreuzzüge sind dann wie in Irak. England ist dann fast schon Steampunk mit hier Dingsbums Ben Mendelsohn als Bösewicht.
Oh, das klingt ja bescheuert.
Es ist ein bisschen bescheuert. Ich finde, der war sogar noch guckbar, aber also höchstens guckbar. Und es sollte natürlich ein Franchise starten. Naja, so viel dazu. Wir weichen vom Thema ab. Spoof-Comedies. Bei Nackte Kanone, ich habe die alle gesehen. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich kenne immer nur die Gags, die jeder kennt, weil ich die immer wieder in Reels sehe. Und die sind auch geil. Die sind alle geil. Die besten Gags von Nackte Kanone, die man immer wieder erkennt, an die man sich erinnert, sind toll. Ich bin jetzt kein Riesenfan der Gesamtfilme, aber ich finde die natürlich super charmant. Weil so eine Spoof-Comedy zu machen und zu sagen, es gibt die eine Figur, die Hauptfigur, die einzige Figur ist, die alles ernst nimmt, die ganze Zeit. Das ist einfach Comedy-Gold. Austin Powers nimmt sich ja selbst nicht ernst.
Ich muss aber auch dazu sagen, das ist nur halb wahr. Er nimmt sehr vieles ernst, aber es gibt auch Momente, wo er halt so trottelig durchs Bild läuft oder auch in die Kamera guckt. Also es ist dieser Mix. Also okay. Ich sag's so, zu 70% ist es Deadpan-Humor.
Ja.
Aber da gibt's noch diese 30%, die es auch in diesem Film gibt. Und ja. Aber mein Lieblingszitat von ihm ist, wenn er sich von Priscilla Presley trennt und ihr sagt, und übrigens, ich habe jeden Orgasmus gefaked.
Okay, that being said, wie fandest du die neue Nackte Kanone?
Unfassbar geil. Also, unglaublich. Ohne Spaß. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen hungrig nach einfach nur Big Budget Comedies. Wie lange ist es her? Ich rede davon, dass man eine reine Comedy gesehen hat. Ich rede jetzt nicht von einem Superheldenfilm, der auch sehr viel Humor hatte. Ich rede jetzt nicht von einer politischen Satire. Ich rede jetzt nicht von so einer Rom-Com. Ich rede wirklich von einer absurden Comedy, die wirklich dich zum Schießen bringt, also dich wirklich dich bricht, deine Lachmuskeln. Mhm. Es ist ewig her. Es ist wirklich gefühlt ewig her. Und ich sag's mal so, in einem Kinosaal zu sitzen mit fremden Leuten und alle lachen sich so krass kaputt, das ist was mega Schönes. Das hatte ich ewig nicht mehr. Das habe ich auch echt gebraucht. Ich gehe so weit und damit setze ich mich vielleicht bei manchen Connoisseuren in die Brennnessel. Der wird bei mir in der Top 10 landen. Einfach nur, weil er hat einen Job. Bring mich zum Lachen. Mhm. Und das ist dem ja so krass gelungen.
Ich würde dir ja widersprechen. Ich finde, dadurch, dass der Film 100% bei Rotten Tomatoes hat oder hatte, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, und er überwiegend positive, sehr positive Kritiken kriegt, bist du ja überhaupt nicht alleine mit der Meinung zu sagen, dass es ist ja jetzt sogar die Diskussion da draußen, ist das die Rückkehr der Spoof-Comedies? weil sie, wie du sagst, so lange keine Rolle gespielt haben. Ich finde, du hast nicht ganz recht, wenn du sagst, das ist die Rückkehr der Big-Budget-Comedies, weil die gibt's schon lange nicht mehr. Ich glaube, Mid-Budget-Comedies sind das. Und er ist auch Mid-Budget-Comedy, würde ich sagen. Ich habe jetzt das Budget aber nicht gefunden. Die Mid-Budget-Comedies lohnen sich oft gar nicht so sehr für die Filmverleiher. Deswegen haben sie angefangen vor Jahren, die auf Streaming auszulagern. Und dort laufen die auch sehr gut. Also die Leute haben anscheinend das Gefühl, sie müssen nicht für Comedies mehr ins Kino gehen, zumindest welche, die aufwendiger sind, sondern sie gucken das bei dem Streaming-Anbieter ihrer Wahl, die sich halt gegenseitig in Exklusiv-Comedies mit Superstars gegenseitig überbieten. Aber da ist ja Content, also wirklich dieses, was du ja immer so dieses böse Wort in den Mund nimmst, dieses Content-Gefühl ist da so stark drin. Weil da geht's ja wirklich nur darum, viel Geld auf ein Problem zu schmeißen. Nämlich, die Leute wollen Comedies, aber und sie wollen auch Stars, weil sie da Vertrauen in Stars haben. Deswegen muss das jetzt passieren und es muss schnell passieren. Und es ist ja auch erfolgreich. Aber das sind oft keine guten Comedies. Mir fallen auf Anhieb gar keine ein sogar. Also mir fällt gerade keine, also mir fallen vor allem Reboots ein, die auch alle misslungen sind. Selbst das Happy Gilmore 2 soll jetzt auch nicht so gut laufen oder so gut sein. Gut laufen wird's wahrscheinlich schon. Hier zuletzt
Dabei mag ich den ersten total gerne. Der erste Happy Gilmore ist wirklich
Der ist halt ein Kultfilm. Ich war nie ein Freund davon, ehrlich gesagt. Aber ist halt ein Kultfilm, das kann man ja nicht abstreiten. Ja. Und der zweite war, wer hätte es gedacht, auch nur ein weiterer Film nach dem Motto, Adam Sandler hat eigentlich nur Bock, Urlaub zu machen. Also Adam Sandler macht halt super passionate Projects wie, wie heißt dieser, Uncut Gems oder so?
Uncut Gems, ja. Yeah.
Aber das sind die Ausnahmen. Da zeigt er, was für ein krasser Schauspieler ist. Aber bei allen anderen Dingern sagt er ja selber, ich produziere die, weil ich Bock habe, in dem Land Urlaub zu machen mit meinen Freunden, die dann alle mit mir vor der Kamera stehen. Das ist fast die Hälfte von allem, was er dreht.
Er hat ja sogar gedroht. Er hat gesagt, wenn er nicht den Oscar kriegt für Uncut Gems, dann macht er wieder einen richtig beschissenen Netflix-Comedy. Und er hat den Oscar nicht gekriegt, hat direkt Hubby Halloween gemacht. Und der ist, also der
ich
ist ja so.
Ich kenn den gar nicht, Hubby Halloween.
Ja, ja, ja. Ja, und der ist ja so hart scheiße. Aber du merkst richtig, es war seine Rache. So, das war seine Rache für die Oscar-Entscheidung.
Nie gehört in meinem ganzen Leben. Hubby Halloween. Oh.
Ja, ja, ja.
Ich google's hier gerade. What the heck? Und es sieht auch aus, als wär das Poster schon fake.
Ja, ja, ja. Ich habe den gesehen.
Oh, okay. Also ich finde, Spoof-Comedies waren nicht komplett weg. Sie waren aber weg aus dem Kino. Also für Mid-Budget-Kino kannst du vergessen. Und es super unlustige, sehr viele Komödien Direct-to-Stream, was man früher Direct-to-DVD schon fast gemacht hätte. Aber nicht mit dem Budget, muss man fairerweise sagen. Ja? Die Streaming-Anbieter haben halt Geld, die schmeißen Geld auf ihre Probleme und vor allem für die Stars. Ich find's super erfrischend, dass ein richtig oldschoolige Spoof-Comedy ins Kino geschafft hat. Und machen wir jetzt nichts vor, die hat es nur ins Kino geschafft, weil sie ein Reboot ist. Mhm. Sie ist halt ein Reboot. Und dann sagt natürlich der Executive im Studio, sagt, okay, dafür können wir so und so viel Millionen freigeben, weil das könnte ja versehentlich ein mittlerer Hit werden. Ich glaube, der Film könnte sogar ein Hit werden, weil die Mouth-to-Mouth so gut ist. Du bist aus dem Film rausgegangen. Was hast du als erstes? Ich denke mal, dass du das erst gemacht hast. Du saßt noch im Auto. Du hast mich angerufen, um mir mitzuteilen, dass du Tränen gelacht hast bei diesem Film. Und in dem Moment hattest du mich. Okay, ich habe ja gemeint, du brauchst nicht weiterreden. Ich schaue mir den an. Definitiv.
Ich konnte nicht fassen, wie gut der ist. Also, der hat nur 42 Millionen gekostet. Also, Das heißt, ja. Um da ein Hit zu werden, muss er gar nicht so viel schaffen.
Liam Neeson macht ja selber Gags drüber, dass er für Geld alles macht. Und das sieht man ja in seiner Filmografie der letzten 10 Jahre. Er spielt quasi Taken in allen Jobarten. Also da ist er mal ein Truckfahrer, da ist er dann, keine Ahnung, ein Taxifahrer oder sitzt Air Marshal. Er macht immer nur Taken, 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 weil er jetzt drauf prädestiniert ist. Wir nehmen ihn jetzt alle als Actionstar wahr, was er ja erst seit Taken für sich entdeckt hat. Streng genommen schon seit Batman Begins, aber weißt du, was ich meine? Er hat 30 Filme mit dem gleichen Stunt-Koordinator gemacht. Der macht alle seine Kampfchoreografien, auch in diesem Film. Deswegen sehen die sich so ähnlich. Aber es funktioniert ja auch. Liam Neeson ist jetzt ein Actionstar. Das kann man nicht anders sagen. Und zwar einer, der das ausreizt. Der ist über 70.
Mhm. Und er ist wirklich super im Film. Muss ich wirklich sagen. Also er muss sich nicht verstecken. Ich weiß, es gibt nur einen Leslie Nielsen. Es wird nur immer einen Leslie Nielsen geben. Aber was Liam Neeson der Rolle gibt, er ist sich halt auch bewusst, was er die letzten Jahre gespielt hat. Weißt du? Und das merkt man dem Film an. Das tut dem Film sogar ziemlich gut, zu wissen, was... Er ist halt eine Parodie auf seine Liam Neeson-Charaktere in den letzten Jahren. Ich fand ja die Szene in Ted 2 schon lustig. Weiß nicht, ob du die kennst,
ja,
wo Liam Neeson kurz zur Kasse geht und sich Tricks kauft. Excuse me, are these... exclusively for children. So. Und dieser Film hat voll viele, in Anführungsstrichen, Remakes. Ich meine, es ist ein Remake, aber es ist ja auch ein Requel. Wen die Kontinuität interessiert bei den Nackte-Kanonen-Filmen, dem kann ich eh nicht mehr helfen. So. Es gibt diesen einen Gag, der hat es ja in dieser geschafft, dass es eine Kontinuität gibt mit den Vätern quasi, wo bei Nordberg nicht geweint wird, weil es OJ ist. Den Gag fand ich ja sehr lustig. Aber ich bin auch der Meinung, dieser Gag hätte es nicht in den Trailer schaffen sollen. Fairness halber ist es eine Trailer-Kampagne, wo ich wirklich sagen kann, die besten Gags sind so krass nicht im Trailer gelandet. Und das ist auch selten. Also normalerweise willst du ja zumindest mit den 3 oder 4 besten Gags an den Start gehen und die zeigen und dann sind die automatisch gedämpft im Kino. Also die Szene, die ich am lustigsten fand, die hat es nicht in den Trailer geschafft. Ich werde sie auch nicht verderben. Ich werde nur sagen, es gab in Die Nackte Kanone 1 eine Szene, wo Leslie Nielsen und Priscilla Presley zusammengekommen sind und da hast du in der Montage deren Beziehung gesehen. Und so etwas gibt es hier mit Liam Neeson und Pamela Anderson. Und die Szene ist so fucking absurd. Da bin ich wirklich gestorben vor Lachen. Erst recht, es hat so eine Eskalationsstufe, weißt du, es fängt so an, es ist ein bisschen Klischee, dann ist es ein bisschen absurd. Und dann ist es fucking, was guck ich hier? Und es ist so witzig, da bin ich wirklich gestorben vor Lachen. Und was man merkt, die kopieren nicht die Gags der alten Filme, sie sind aber konsistent in dem Comedy-Style. Also der Humor ist, das ist das Konsistente. Da merkt man, das ist dieses Franchise, was im Hintergrund passiert zum Beispiel. Es gibt so viele Gags, die passieren nur im Hintergrund. Ja? Dad-Jokes, den Film empfehle ich auch niemandem auf Deutsch zu sehen. Da gehen so viele Gags kaputt. Also, weil es sind so viele Wortspiele. Da hat mir schon Sebastian gesagt, was da in der deutschen Fassung gesagt wurde. Ich so, oh, das ist ja grausam. Das ist ja, zum Beispiel der Gag, der im Trailer ist, Man's Laughter. Ja, also.
Statt Manslaughter.
Ja, genau. Und auf Deutsch ist es Tortenschlacht. Und er sagt, ich glaube, du meinst Totschlag. Das ist nicht das Gleiche.
Ist aber auch schwer zu übersetzen, ne? To be fair.
Ist es auch. Ist
also
es
ich
auch.
Will da der Synchro, ohne es jetzt selbst gesehen zu haben, der Synchro noch nichts vorwerfen. Mir ist das bei Superman aufgefallen. Deutsche Synchro zum Beispiel hat tolle Stimmen, eigentlich eine gute Regie, würde ich sagen, aber die Gags kommen oft nicht rüber. Zum Beispiel Alan Tudyk ist ja in der englischen Originalfassung, wenn der eine Enttäuschung in der Stimme hat, obwohl die Stimme monoton spricht eigentlich, weil er ein Roboter spricht, er schafft es ja, diese Enttäuschung reinzubringen. Und das schafft die deutsche Synchro aber nicht. Und dann ist der Gag weg, da ist kein Gag mehr. Da war aber ein Gag im Original. Und sogar ein bisschen Charakterisierung. Und das ist halt weg. Aber ich habe eine Frage an dich. Dass Liam Neeson das macht, hat natürlich damit zu tun, dass er für Seth MacFarlane eben Ted gemacht hat, Ted 2. Und ich meine davor oder danach, aber sehr nah beieinander, diesen Million Ways to Die in the West. Der okay war.
Also, ja, ich finde, der kriegt zu viel auf die Mütze. Ja. Ich finde, der kriegt zu viel auf die Mütze. Da gab es zumindest so 3-4 Gags, die wirklich lustig waren.
Ja.
Aber ja, der war von diesen Seth MacFarlane Live-Action-Dingern mit Abstand der Schwächste.
Das auf jeden Fall. So, ja. Aber wie viel Seth MacFarlane steckt dann da noch drin? Weil der Ted-Gag war ja sehr Family Guy.
Da war ich auch überrascht. Überraschend wenig.
Mhm.
Also viel mehr, und das lieben du und ich, Lonely Island ist drin, liegt am Regisseur Akiva Schaefer, der ist ja Teil des
Trios. Der hat die Videos gemacht, oder? Von diese Lonely Island Videos, oder?
Der ist Teil des Trios.
Ach, der ist Teil des Trios.
Der ist.
Aber der hat da auch Regie geführt, oder?
Nee, der hat Regie geführt bei Popstars Never Stop Stopping.
Der Lonely Island Film.
Der ist sehr lustig. Und er ist der, auf den ich dein Gesicht gepackt habe bei Sushi Glory Hole. Also es ist nicht Andy Samberg, sondern der andere.
Ja.
Akiva Schäfer ist ein fucking Comedy-Talent. Und der Film fühlt sich so an, als hätten Oldschool Zucker Brothers die nackte Kanone Autoren und Lonely Island ein Kind geboren. Mhm. Und also es ist nie wirklich Family Guy Humor, es ist nie wirklich so Seth MacFarlane Ted Humor, es ist viel mehr Lonely Island Humor. Gerade in den Montagesequenzen. Vielleicht hat mich deswegen auch diese Sequenz so krass gekriegt, über die ich rede.
Ist der Film R-rated eigentlich? Ist es eine R-Rated-Comedy? Oder ist sie ähnlich zahm, witzig zahm, wie Nackte Kanone? Ich finde, die schreddern ja immer an diesem PG-13 vorbei.
Also ich glaube, lass mich mal kurz gucken, ich glaube, die kratzen da an der Grenze. Mhm. Ich glaube, der ist so PG-13. Es gibt keine Nacktheit, es gibt kein Blut, aber trotzdem werden halt Arme rausgerissen. Siehst du ja schon im Trailer. Aber so.
Ja, dann ist aber garantiert nicht R-rated.
Nee, der
finde ich aber gut, weil ich fände, das wäre eine Bastardisierung, wenn man so möchte, des Original-Franchises. So nach dem Motto, wir müssen es nur R-rated machen, dann ist es lustiger.
Nee, und da wird auch nicht häufig Fuck oder so gesagt. Ja. Also das ist auch nicht. Der ist jetzt nicht so mega vulgär. Der Humor ist halt subversiv und absurd. Mhm. So in erster Linie. Also der ist extrem absurd. Es gibt ein paar Gags, wo ich auch, du kennst mich, ich bin immer happy, wenn man so ein bisschen die Boundaries pusht. Mhm. Deswegen habe ich über den OJ-Gag sehr gelacht, so, der im Trailer war. Es gibt auch einen Bill Cosby-Gag. So, und ich, oh, yeah, yeah.
Das solltest du nicht so kommentieren.
Nein, das ist ein Gag darauf.
Fehlt also, nur noch, dass du tanzt. Ja, ich weiß schon. Wie geht das nochmal, die Melodie bei Bill Cosby, bei der Show? Das ist einer der besten Family Guy Gags überhaupt.
Ja, der ist so lustig. Der ist so lustig. Was sagen Sie? Der ist so schlimm. I was so busy not seeing race, I didn't see the rape either.
Ja, ich weiß. Das ist hart. Ja, das ist einer der besten Comedy Gags. Das ist hart. In Family Guy. Aber ja.
Pamela Anderson ist eine Überraschung im Film.
Ja.
Weil sie verflucht gutes Comedic Timing hat. Mhm. Also, du merkst, also was du wirklich merkst in dem Film, jeder hatte Bock drauf, so richtig mal albern zu sein. Jeder hatte aber auch echt ein gutes Gespür dafür, für die Punchline, weil Gags sind Timing. Jeder Gag, also du kannst den gleichen Gag von zwei Leuten hören, einmal ist er scheiße und einmal ist er lustig. Und Timing ist alles, ja. Wer auch eine mega Überraschung ist, ist Danny Houston als der Bad Guy.
Aber er ist immer der Best Guy. Ist das insofern eine Überraschung?
Ja, aber ich meine nicht seiner Rolle als Bad Guy, sondern mit seinem Comedy-Timing.
Ach so.
Also ich habe den noch nie so lustig gesehen, weißt du?
Ja.
Der hat einen Gag gegen Ende des Films, der ist wirklich fucking lustig. Paul Walter Hauser spielt Paul Walter Hauser. So, das ist
mittlerweile also, immer, zuletzt gesehen ja, in Fantastic Four.
Ja, genau. Es gibt wirklich eine Gagrate, die ist so hoch. Nicht jeder sitzt, nicht jeder kann sitzen, weil dafür sind es einfach viel zu viele. Manchmal ist man auch schon fast erschöpft vom Lachen. Aber ich würde sagen, über 80% kriegen mich. Und bei der Gagrate ist das krass. Es gibt sogar, es gibt eine Post-Credit-Scene, die lustig ist. Es gibt aber auch einen Post-Credit-Song, der auch sehr lustig ist. So, das Einzige ist, also es ist halt wirklich
mit Credit oder Post-Credit? Muss ich wirklich jetzt bis zum Schluss da sitzen? Das ist schon wichtig.
Na, die Credits sind der, wenn ich mich nicht irre, sind die Credits sind der Song. Also während die laufen, hörst du einen
okay,
Song,
das ist, okay.
auf den angespielt wurde Aha. im Film. Okay. So.
Also ich kann es nicht verpassen.
Also ich finde das sehr witzig. Und ey, wenn du mal Liam Neeson singen hören willst, das hört man auch nicht alle Tage.
Irgendwo habe ich ihn schon mal singen gehört. Ich komme nur nicht drauf, wo.
Also es ist wirklich lustig. Es gibt auch diese wiederkehrenden Gags, weißt du? Also ein Gag, den sieht man im Trailer, es ist immer wieder, wie häufig ihm eine Tasse Kaffee gegeben wird. Also auch wenn es keinen Sinn ergibt, wenn er gerade in seinem Auto ist, geht die Scheibe auf, obwohl er auf der Autobahn ist, und da ist eine Hand, die einfach reingeht und ihm eine Kaffeetasse gibt. So, und da wird auch damit gespielt, er hat gerade den Kaffee in der Hand und dann kommt schon jemand und schmeißt die für ihn weg und gibt ihm eine größere oder so. Das ist sehr lustig. Ein wiederkehrender Gag hat
etwas. Ich finde, du solltest jetzt nicht alle Gags verraten. Jetzt habe ich Angst, dass du es mir gerade kaputt machst.
Nee, aber ein Gag hat was mit dem Ehemann der Polizeichefin zu tun. Den fand ich auch. Den fand ich sehr lustig. Erst recht, beim ersten Mal checkst du gar nicht, dass das ein Build-up dafür ist, dass jedes Mal, wenn du die siehst, es absurder und absurder wird. Also jedes Mal, bis du sagst, oh Gott. Ich will den zweites Mal gucken, um zu merken, dass ihr mich da, dass er, ja.
Das
also
es ist sehr lustig. Okay. Eine Sache, die der Film noch produziert hat, bevor wir weiterspringen, weil ich gucke ihn sowieso, du hast mich schon, wie gesagt, als du mich die angerufen Beziehung. Hast, war ich gesold. Ja, du sagst ja selber, ne? Pam Anderson und Liam Neeson haben ja eine gute Chemie. Und das kommt nicht von ungefähr, wie man ja jetzt weiß. Und es ist so ein bisschen die Hollywood-Liebe-Story der Stunde gerade. Man kann dazu sagen, das muss man vielleicht wissen, Liam Neeson hat vor 16 Jahren seine Ehefrau verloren. Bei einem Skiunfall war es, glaube ich. Und seitdem ist er Witwer. Also zumindest weiß man aber auch nicht, ob er in der Zeit irgendwelche Beziehungen geführt hat. Öffentlich bekannt war es nicht. Und jetzt hat er so noch mal so ein spätes Liebesglück mit Pamela Anderson gefunden. Das hätte ich nicht gedacht. Und die zwei zusammen, wenn man das weiß, und sie sagen es bewusst offen auch in Interviews, aber ohne es auszusprechen. Also ganz komisch. Also der Moment, in dem er das gestanden hat, dass er und Pamela Anderson jetzt eine Beziehung haben, der war auch so schön Liam Neeson-mäßig verklausuliert, fast schon dichterisch. Er hat es mit Wir lassen es atmen beschrieben, diese Liebe. Das ist so fucking süß. Wenn ich die zwei jetzt immer zusammen in einem Interview sehe, denke ich so, oh, das ist so schön für die beiden, dass die so ein Glück gefunden haben.
Ja, und ohne Spaß, deren, über Humor bondet man ja halt auch mit Menschen und auch romantisch. Und du siehst die beiden on screen und du spürst es. Du spürst es richtig. Und ich glaube, Liam Neeson hat es halt auch mal gut getan, sich in Humor so richtig auszutoben. Das zeigt halt auch, dass der einen Sinn für Selbstparodie hat, was sehr Charmantes ist. Pamela Anderson genauso, die geht auch richtig all in dem Film. Also, ich wusste nicht, ob sie, weil viele haben darüber geredet, dass sie, es gibt so einen Film, The Last Showgirl oder so, der ist dieses Jahr rausgekommen und da gab es so Buzz, das ist ihre beste Performance. Von allem, was ich gehört habe, also von David, aber auch von anderen Kollegen, ist, ja, es ist ihre beste Performance, aber es ist immer noch keine gute. Und sie wird von jedem an die Wand gespielt, vor allem von Dave Bautista und so. Und das hier könnte ihre beste Performance sein, weil sie so all in mit der Comedy geht, dass ich da auch echt positiv überrascht war.
Ich habe ja auch jetzt, es kommt noch dazu, ich habe auch ein bisschen andere Einstellung zu Pamela Anderson, seit ich die Serie Pam und Tommy gesehen habe. Die hast du ja auch gesehen. Die finden wir auch beide gut, aber wir haben sie nie im Podcast besprochen.
Ja, aber gleichzeitig Pamela Anderson hasst die Serie. Also ganz toll.
Ja, mag ja sein, aber sie hat mir trotzdem sie als Mensch näher gebracht, hatte ich das Gefühl. Aber ja. Sie hasst aber auch über das Thema zu reden. Ich meine, das kommt ja schon dazu, über ihre Beziehung mit Tommy Lee.
Ja, nee, sie hat es früher gehasst, über das Thema zu reden, als sie gerade durchstarten wollte im Schauspiel. Sie geht sehr offen mit allem um, aber sie hat dann doch eine Doku, glaube ich, auf Netflix oder so rausgehauen. So im Grunde genommen mein Statement dazu. Und das ist eine Antwort auf Pam und Tommy. Es ist entweder auf Prime oder auf Netflix.
Hast du die gesehen?
Oh, nee, aber soll ganz gut sein. Soll wirklich ganz gut sein.
Man muss dazu sagen, Pam und Tommy ist auch sehr plakativ. Also die Serie ist ja von dem Typen, der I, Tonya gemacht hat mit Margot Robbie. Ich mag auch I, Tonya. Also von daher hat mich Pam und Tommy zumindest als Unterhaltung gut abgeholt. Und sie hat halt eine Episode, diese Serie, die nur Pam gewidmet ist und ihre Perspektive zeigt. Und diese Episode fand ich fantastisch. Ja. Das ist einfach so. Ja. Deswegen freue ich mich noch mehr für die beiden, weil ich wirklich das Gefühl habe, beide haben sehr spätes Glück gefunden. Aber umso schöner finde ich das. Aber gut, gut zu wissen, dass man das ergänzend zur Doku gucken kann. Weil ich bin auch so ein Typ, wenn ich was historisch Verfilmtes sehe, also egal, ob es aus dem Zweiten Weltkrieg ist oder Pamela Anderson und Tommy Lee, dann im Anschluss sitze ich da und google und schaue auf IMDb, lese die Wikipedia-Artikel. Ich fange an zu recherchieren, wie es wirklich war und versucht das so ein bisschen gegeneinander zu halten. Aber diese Doku war ja dann ein Stück weit später und deswegen habe ich das gar nicht mehr mitgekriegt. Aber interessant, muss ich mir merken. Okay.
Ja, also auf jeden Fall eine ganz, ganz fette Empfehlung, muss ich sagen. Es ist so lustig, also ohne Spaß. Und ich glaube, jetzt liegt es auch an uns, ein Zeichen zu setzen, dass wir gewillt sind, auch zu zahlen, um ins Kino zu gehen, um zu lachen.
Ja.
Weißt du, dass wir das nicht nur zu Hause machen, weil ich glaube, sehr viel, wie dieser Film performen wird, wird davon abhängen, ob wir jetzt eine Renaissance endlich von Comedies auch wieder erleben. Wirklich von richtigen Comedies.
Ja, also wie gesagt, im Kino, ne? Und besser gemacht
vor allem. Ja,
Das ist ein Unterschied, aber es bedeutet auch, das soll jetzt kein Grund sein, nicht ins Kino zu gehen, aber es wird auch nur einmal mehr die Hollywood Executives daran bestätigen, dass Reboots funktionieren.
Ja, ja.
Hoffentlich darin bestätigen, dass es ein gut gemachter Reboot sein muss. So viel dazu.
Marco, ich bin mir ziemlich sicher, dass du kichern wirst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein paar Sachen gibt, wo du dich bepissen wirst.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Wo ich mir auch sicher war, und jetzt wechseln wir endlich das Thema, oder? Nicht?
Ja, ja. Das Letzte, was ich sagen kann, ist, lasst euch nicht zwingend, wenn der Trailer euch nicht zu krass angesprochen hat, lasst euch davon nicht komplett alle machen, weil die besten Gags waren nicht im Trailer. Muss ich wirklich sagen. Also kann ich nicht häufig genug sagen. Die Trailer-Kampagne verkauft den Film unterm Wert, finde ich wirklich.
Ja.
Marco?
Ja, Liv?
Zahlst du zu viel für Strom und Gas?
Definitiv.
Ja, dann muss ich jetzt sagen, Achtung, Werbung und dich auf etwas aufmerksam machen. Und zwar Wechselpilot, okay? Wechselpilot sorgt nämlich dafür, dass dir immer der beste Tarif rausgesucht wird. Du kennst es so häufig, du hast da einfach schon so einen Dauerauftrag und ziehst einfach deine Überweisungen durch, aber checkst eigentlich gar nicht, wie viel teurer alles wird und dass du eventuell noch ordentlich etwas sparen könntest. Mhm. Und Wechselpilot hat einen Tarifrechner und der schlägt dir für deinen Wohnort gleich 3 günstigere Tarife vor. Entweder den Preissieger, falls es dich wirklich interessiert, einfach nur günstiger zu sein, die Expertenempfehlung, falls du halt wirklich auf Experten hören möchtest, oder die Öko-Alternative. Je nachdem kannst du dann halt ordentlich noch was sparen.
Und zwar, ihr könnt ja gerade bei Strom einmal im Jahr wechseln und fast alle von uns sind ja zu faul dafür. Deswegen könnt ihr euch bei Wechselpilot zum Beispiel anmelden auf der Webseite und Wechselpilot wechselt automatisch für euch dahin. Und zwar ohne, dass ihr dafür mehr zahlen müsst. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr schlägt euch Wechselpilot wieder 3 bessere Tarife vor und ihr könnt schon wieder wechseln. Das ist alles sehr einfach. Schaut es euch an unter dem Link, den wir in den Shownotes haben, www.wechselpilot.com/nerd-kultur. Und mit unserem Code NERD20 kriegt ihr sogar 20 Euro Cashback direkt zurück.
Link dazu in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Okay, ich hab eigentlich nur noch einen Film, über den ich mit dir reden will, weil wir haben jetzt krass überzogen. Wir sind schon eine halbe Stunde, wir sind 40 Minuten fast drüber. Ich muss jetzt schon, glaube ich, die Leute, wie soll ich sagen, verabschieden damit, dass wir über Fantastic Four müssen wir nächste Woche reden. Also da reden wir noch eine halbe Stunde drüber, ich kenne uns beide. Ich würde lieber jetzt über einen anderen Film reden, weil der auch gerade im Kino gestartet ist und Fantastic Four haben wir ja streng genommen schon einen Podcast. Auch wenn es nicht deine Meinung widerspiegelt. Dieser Film ist einer, von dem ich mir viel erhofft habe, du auch. Ich glaube, bei dir hat er ein bisschen mehr delivered als bei mir, aber ich bin trotzdem positiv. Ich mag den sehr und ich finde es toll, dass solche Filme wieder ins Kino kommen und dass die auch nicht wieder, eigentlich waren die ja nie weg, aber die Art, wie er gemacht ist, einfach, dass es künstlerisch ein bisschen besser ist als die meisten seiner Genrevertreter, ist für mich schon einfach ein großes Plus. Und der läuft eben jetzt gerade im Kino, ist gerade gestartet, glaube ich. Die Presseverführung habe ich gesehen schon vor Wochen. Du hast ihn jetzt gesehen. Und wir müssen drüber reden auch, weil der Film, der Macher des Films, dieser Film davor war einer unserer Horrorfilme des Jahres. Und jetzt kommt eben der nächste Film, der ein komplett neues Thema aufmacht. Der Horrorfilm des Jahres, über den wir geredet haben, ist Talk to Me. Und die haben jetzt einen neuen Film gemacht, der heißt Bring Her Back. Und wenn das so weitergeht, haben wir irgendwann einen ganzen Satz mit den Filmen. worum geht's in Bring Her Back?
In Bring Her Back geht es um ein Geschwisterpaar. Es sind Halbgeschwister, beziehungsweise Stiefgeschwister. Die Eltern haben geheiratet, haben je die Kinder in die Ehe gebracht. Jetzt ist auch noch der Vater kürzlich verstorben. Das Mädel ist sehbehindert. Und jetzt werden die Kids quasi zur Adoption freigegeben. Da hat jemand abgesehen auf das Mädel, leider nicht auf den Jungen. Und der Junge ist halt sehr beschützerisch gegenüber seiner Schwester, möchte mitadoptiert werden. Und sehr schnell gelangen die beiden dann in ihr neues Zuhause, wo wir eine recht passiv-aggressive oder scheiße-freundlich neue Erziehungsberechtigte haben für diese Kids. Und ehe wir uns da versehen, stecken wir da in was sehr creepigem drin.
Ja, ich finde, du kannst ruhig sagen, was es ist, weil damit kokettiert ja der Film schon im Titel. Es ist eine Frankenstein-Geschichte im Prinzip wieder. Ne? Es geht darum, Tote von den Lebenden zu erwecken. Das ist das, sagt der Film ab der allerersten Sekunde, steht im Titel Bring Her Back. Und man muss nur noch dazu sagen, der Junge ist ja kein richtiger Junge mehr. Der ist nämlich 3 Monaten, wird er volljährig und will dann selber die Guardianship über seine Schwester übernehmen. Das gehört noch zu dieser Fallhöhe ein bisschen dazu, dass er sich gar nicht mehr als Kind fühlt, dass er adoptiert werden muss, sondern will so schnell wie möglich sich um seine geliebte Schwester kümmern. So, das ist die Prämisse. Toll besetzt, toll gespielt, kann ich jetzt schon sagen. Von der kleinsten Darstellerin bis zur großen. Hast du die Mutter wiedererkannt?
Irgendwie kam sie mir bekannt vor.
2 Sachen. Das eine ist Wonka, den ich sehr geliebt habe. Sie war die Mutter in Wonka.
Ja, stimmt. Das war ja so eine Mini-Rolle.
Die Mutter von Wonka in den Flashbacks, genau. Aber du kennst sie auch aus einer größeren Rolle aus einem Film, den du nicht magst. Vielleicht hast du sie deswegen nicht wiedererkannt.
Welchen?
Es ist die Frau aus Shape of Water.
Ah, ja, den mag ich nicht.
Ja, ich weiß, dass du ihn nicht magst, aber der Film ist doch trotzdem toll gespielt. Ich finde ihn auch nicht so gut wie die anderen Del Toro-Sachen, also vor allem wie Pan's Labyrinth, aber ich fand ihn toll gespielt und toll gemacht. Und sie ist natürlich fantastisch in Shape of Water, finde ich. Also wirklich fantastisch. Ja, und sie ist auch hier, das kann ich jetzt schon sagen, fantastisch. Das ist eh schon ein Film, der grandios besetzt ist. Und diese passive Aggressivität und dieses Manipulierende, ohne zu viel zu verraten, weil das etwas, das spürst du schon von Anfang an, das ist großartig in dem Film. Das ist so ein bisschen das, was mich drangehalten hat.
Alle Alarmglocken gehen an, wenn du die kennenlernst schon. Und anfangs kannst du auch nicht wirklich mit dem Finger drauf zeigen, in welche Richtung die sich noch entwickeln wird. Und was ich cool finde, ist, es gibt hier und da so ein paar Momente, wo sie dann menschlich und herzlich wirkt. Das hat mich so ein bisschen an meine Beziehung zu John Goodman in 10 Cloverfield Lane erinnert. Der jedes Mal, als du warst, okay, renn, hat er dann so einen kleinen Moment der Nettigkeit und der Vernunft, wo du sagst, ja, vielleicht ist er einfach nur ein bisschen seltsam, aber der tut dir ja nichts.
Führst nicht zu weit, sonst löst du es auf, wie es wirklich ist.
Ja, ja.
Ich möchte aber dazu sagen, ich möchte hart widersprechen. Ich finde, du weißt immer ganz genau, worauf der Film hinausläuft. In fast jedem Schritt weißt du, worauf der Film hinausläuft. Die Frage ist nur, wie er es macht, weil wie er es macht, macht er super gut. Der ist toll inszeniert. Der sieht toll aus. Er hat eben nicht so einen schlechten. Also, weißt du noch, als wir über Longlegs geredet haben? Ich glaube, es war auch ein Potpourri oder zumindest vielleicht sogar eine eigene Folge. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich fand den immer so pretentious, so von der Technik, von der Art, wie künstlerisch er sein will. Das hat mich ja so gestört. Und ich finde, das ist bei Bring Her Back überhaupt nicht der Fall. Die toben sich da komplett aus in ihrer Cinematografie, ohne pretentious zu sein. Und es unterstützt auch immer das, was gesagt wird. Ich würde behaupten, was mich an dem Film stört, ist, dass er dass alles, was da drin passiert, im Prinzip habe ich das schon gesehen. Es ist überhaupt nichts Neues. Es ist aber sehr, sehr gut inszeniert und gespielt. Und das finde ich toll an dem Film.
Und ich finde, was diesem Regieduo richtig gut gelingt, ist, sie zeigen dir hier und da, das war bei Talk to Me schon der Fall, sehr portioniert extrem verstörende Bilder. Mhm. Also extrem, aber sie reizen das nie aus. Es wirkt nie so wie so ein Exploitation-Flick. Es wirkt eher wie, und jetzt kriegst du eine auf die Fresse. Der kommt wirklich, das kommt aus dem Nichts teilweise, was du siehst. Ich weiß, in Talk to Me gab es eine Szene mit dem einen Jungen. Die meisten wissen ganz genau, wovon ich rede. Der irgendwie nicht nett zu sich selbst ist. Soll ich das so formulieren? Und in diesem Film gab es ein paar Sequenzen, die mich so schockiert haben, weil und nicht vom zwingend vom Content her. Der Content her, ja, der ist grafisch. Aber wann diese Szenen passieren, wie sie passieren, dass sie ohne großen Aufbau passieren und du quasi aus der Ruhe und des Slowburns des Films rausgezogen wirst und erschüttert wirst in eine derartig grafische Sequenz,
Es ist witzig, dass du das sagst. Ich finde das gar nicht so bei dem Film. Weil ich finde immer, es war alles, ja, es ist Slowburn und ich liebe das, aber ich finde alles hab, ich weiß ganz genau, was passiert. Die Frage ist nur, wie passiert ist. Weißt du, was ich meine?
Nein. Versteh mich nicht falsch. Dramaturgisch, man sieht ja kaum, dass irgendwas passiert. Aber dass sie dann die extra Meile auch gehen, was die Brutalität angeht, dachte ich mir auch so, wow. Okay, es passiert doch.
Das habe ich erwartet. Nach Talk to Me und auch viele schon am Anfang leicht grafische, fast schon Body-Horror-Szenen, hatte ich das erwartet. Wirklich, das hat mich alles nicht überrascht. Es ist nur fucking gut inszeniert, trotzdem. Ja. Der Impact ist halt da. Es ist egal, ob du es schon 5 Millionen Mal gesehen hast und genau weißt, was jetzt passieren wird. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich genau weiß, was passieren wird, weil ich es 5 Millionen Mal gesehen habe. Verstehst du? Das ist so ein bisschen das, was mich stört. Mhm. Ich finde den Film aber gut. Das klingt jetzt negativ, als es sein muss. Ich finde den gut. Das ist einer der besten Horrorfilme des Jahres, lege ich mich fest. Er kommt jetzt fast unglücklicherweise, aber zeitgleich mit einem anderen möglichen Horrorfilm des Jahres. Und ich habe beide back-to-back gesehen sogar. Also fast back-to-back. Ich glaube, die Pressevorführung von Bring Her Back und ich muss jetzt überlegen, das war nicht Presseaufführung. Ich habe es auf dem Filmfest gesehen. Auf dem Münchner Filmfest habe ich Together gesehen. Über den reden wir nächste Woche. Die zwei Back-to-Back, dann saß ich da und habe mir danach gedacht, ich glaube, Together ist der bessere Horrorfilm. Ich finde aber auch, dass Bring Her Back mir mehr so inszenatorisch gibt. Und ich konnte das auf Letterboxd schwer auffangen und habe Bring Her Back 3 von 5 Sternen gegeben und Together 3,5 von 5. Ich habe aber das Herz Bring Her Back gegeben. Und wenn ich mich entscheiden müsste, einen der beiden Filme noch mal zu gucken, wäre es eher Bring Her Back. Also das ist das größte Kompliment, das ich dem Film machen kann. Aber ich glaube, der bessere Film ist Together. Und über den reden wir nächste Woche, wenn du ihn gesehen hast.
Ja, ich bin auch, was ich auch dem Film richtig hoch anrechne, ist der Einsatz von Musik. Also wie Bring Her Back Musik benutzt und auch nie vergisst, dass es auch ein Drama ist.
Meinst du jetzt Needle Drops oder meinst du den Score?
Ich meine den Score. Ich meine wirklich der Score in dem Film, der geht richtig unter die Haut, so ist recht gegen Ende. Ich fand das Ende trotzdem ein wenig unerwartet. Also ganz am Ende ging der in eine Richtung, wo ich nicht dachte, dass der so endet.
Da geht's mir wirklich anders. Ich habe damit gerechnet, ehrlich gesagt. Also ich fand's schon sehr konsequent, was ich gut finde, aber ich kenn's in sehr konsequent und ich kenn's in sehr inkonsequent. Und man sieht es öfter in inkonsequent. Ich möchte wirklich dem Film nicht anrechnen, dass er irgendwas Neues macht, aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ein totgerittenes Genre. Nicht totgeritten, das ist das falsche Wort, aber ein sehr breites Genre, zu dem man 20 Einträge im Jahr kriegt, die wir gucken und sind in Wirklichkeit viel mehr. Also wenn du jetzt aufs Fantasy-Filmfest gehst, nur mal als Beispiel, dann kannst du aus von den 20 bis 30 Filmen oder so, die dort gezeigt werden, kannst du 5 nehmen und die Handlung zusammensetzen zu Bring Her Back. Also es ist wirklich nichts Neues für mich. Aber vielleicht bin ich da jetzt der Hartgesottene von uns beiden. Weil du bist der Genre-Fan, du hast eine ganz andere Perspektive drauf als ich. Ich bin der, der es auch guckt und der Meinung ist, dass die meisten Horrorfilme nicht so gut sind, wie man denkt. Das ist mein Gefühl. Ich liebe aber gute Horrorfilme. Ich liebe Schweigen der Lämmer. So, das ist, ich liebe Alien. So, das sind ein paar der besten Filme aller Zeiten. Ich bin nur super picky bei Horror. Ich bin super picky.
Ja, ich fand, also der ist für mich Top 10 Material dieses Jahr auf jeden Fall. Ich fand den richtig stark. Ich fand auch die Kinder- und Jugend-Performances unfassbar stark.
Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Gar keine Frage.
Unfassbar stark. Und wenn die nicht sitzen würden, würde ein Großteil des Films nicht funktionieren.
Würde überhaupt nicht funktionieren, würde es komplett in sich zusammenbrechen. Das sind wirklich die geilen Performances, muss ich auch sagen. Ich bin komplett bei dir. Also wir unterscheiden uns in der Meinung gar nicht so sehr.
Und ja, A24 halt. Also A24.
Ist der A24?
Ja.
Ah, okay, ich war mir nicht sicher. Aber Together schaust du ja auch noch. Ich bin gespannt, was du nach Together sagst.
Together will ich auch noch schauen, auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, damit sind wir durch für jetzt. Ich muss jetzt gleich tatsächlich sogar noch ein Video produzieren. Aber wir haben noch genügend Material für die nächste Episode. Ja. Unter anderem Sachen, die hier liegen geblieben sind.
Ja. Fantastic Four, wie gesagt. Es gibt ein Update zu Predator. Es gibt Sandman Staffel 2. Werde ich bis dahin endlich beendet haben. Es gibt einen möglichen Film des Jahres von dir. Bisher dein Film des Jahres. Das ist jetzt bewusst unkommentiert. Together habe ich schon angekündigt. Squid Game Staffel 3 habe ich nachgeholt. Es gibt einen anderen möglichen Film des Jahres. Jeder sagt mir, das ist der Film des Jahres. Ich gucke den am Wochenende oder am Montag. Deswegen kann es sein, dass das nächste Potpourri mindestens ein, wenn nicht zwei, der besten Filme des Jahres beinhaltet. Seid gespannt.
Ja, und damit hast du ein gutes Schlusswort. Ich hatte eine Antwort.
Ja, aber in dem Moment, wo du weiterredest, ist das Schlusswort im Arsch.
Ach so.
Hast du ein Zitat aus Die nackte Kanone, das wir bringen können?
Ungefähr.
Hast du neun oder aus dem alten?
Aus dem neuen.
Okay.
Und zwar Komm dieses: aus. If you do this, if you take this man's life, you will never go back. Your life will be different. You will always think back to the taking of a man's life and think to yourself, that was awesome.
Das ist so geil.